Hey, wenn du auch richtig gut gerne meistern können würdest, dann ist heute dein Ding so. Du musst anmoderieren.
Ich muss anmoderieren.
Ich habe schon einen Opener gemacht.
Okay, gut. Hallo, herzlich willkommen zu Almost Daily. Heute in Bestbesetzung, denn Hauke ist zurück. Zurück aus weit her, von weit her. Und wir reden heute darüber, wie Hauke Pen and Paper revolutioniert hat, kann man glaube ich sagen. Da haben wir uns vorher drüber abgestimmt, Flontieren.
Ja, wir wollen erstmal sagen, ja. Danke, Hauke.
Genau, das ist wichtig.
Ohne dich wären wir nicht hier, ohne dich hätten wir nichts. Du hast eigentlich unsere Karrieren gebahnt. Ja. Wir wandeln nur im Schatten deines Genies. Danke, du bist der Beste. Wir sind nichts, wir sind Schmutz.
Und Überraschung, das ist nicht Almost Daily, sondern eine zweistündige Live-Sendung über die wichtigsten Milestones in Haukes Leben. Also bleibt jetzt gerne dran. Nein, wir reden natürlich über Pen and Paper. Wir versuchen allen euch da draußen jede Menge Tipps und hilfreiche Anekdoten zu erzählen, wie man denn so Spiel leitet, Spiele schreibt, Pen and Paper schreibt und was wir so erlebt haben in unserer Zeit als Spielleiter, oder? So die witzigsten Anekdoten. Ich glaube, wir haben das schon 30 Mal erzählt, die witzigsten Sachen in Moin Moins, die wir gemacht haben.
Ja, gerne, auf jeden Fall.
Ich rede ja nie vor der Kamera. Im Grunde ist mein Leben ein Geheimnis noch.
Ja. Nein, da muss ich schon sagen, Hauke, dein Name taucht schon auch oft auf, wenn man über Pen and Paper redet und alle sagen, ja, ihr habt das groß gemacht. Mittlerweile ist Pen and Paper ja Mainstream eigentlich.
Absolut,
ja. Überall, also jede, auch öffentlich-rechtlich hier und da, überall sieht man Pen and Paper.
Das ist voll das häufige Thema. Also das ist jetzt wirklich auch so ohne Quatsch. Ich krieg jeden Monat irgendeine LinkedIn-Nachricht, wo jemand sagt, wir arbeiten gerade an einem Skript, das basiert auf Pen and Paper. Also ich glaube, jetzt Meire macht das jetzt. Da hatte ich euch auch vermittelt, da hatte irgendwie auch wieder jemand geschrieben, wir sitzen gerade an einem Prototypen, kannst du das machen und
richtig,
so.
Richtig, ja. Auch Gronkh oder so, also wirklich die großen Streamer und so, alle machen Pen and Paper. Also es ist in der im Mainstream angekommen und das ist, glaube ich, wirklich völlig unironisch auch natürlich ein bisschen auf dich zurückzuführen, der du das vor langer Zeit auf Rocket Beans hier der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hast.
Echt, das immer so, also für mich ist das immer so befremdlich, weil ich glaube, ich so die ersten 1-2 Jahre war meine Wahrnehmung komplett, dass die Pen-and-Paper-Szene mich hammerscheiße findet.
Mhm. Aber ich glaube, jeder.
Ich glaub grundsätzlich, wenn ich mit dieser Szene interagiert habe, war das auch so, dass, also die ersten VODs und Live-Chats waren auch immer nur so, Alter, so spielt man das nicht.
Ja.
So, und mein Punkt war auch immer, und das habe ich damals auch nicht so aussprechen wollen, ja, ich weiß, dass man es nicht so spielt, ich finde das nur scheiße, wie du das spielst. Ja. Und das ist halt hier auch ein Format, so.
Ja, das kenne ich auch total, weil Pen and Paper ist natürlich ein Hobby, das spielt man in seinem kleinen, isolierten Kreis und hat da seinen speziellen Stil und man kommt ja nicht mit anderen Spielgruppen in Kontakt, wenn man normalerweise
das spielt. Das ist halt auch so ein Ding. Ich habe am Anfang auch so oft gedacht, dass ich überhaupt keine Erfahrung habe, weil ich ja nur mit meinen Gruppen gespielt habe. Ja. Und ich habe in meinem Kopf gab's immer diesen super Übermenschen, der halt irgendwie schon 300 Runden geleitet hat und jedes Regelwerk aus dem FF kennt und die auch alle geil findet. Und bei dem gibt's auch kein Regelwerk, das er scheiße findet und so.
Deswegen finde ich es auch mittlerweile super, dass wir drei ja auch unterschiedliche Stile haben und unterschiedliche Arten von Pen and Paper spielen, um den Leuten auch einfach zu zeigen, Pen and Paper kann ganz viele verschiedene Sachen sein. Ja. Bei mir, ich krieg oft den Kommentar so, ja, das ist doch alles nur Impro-Theater im Sitzen, das hat nichts mit Pen and Paper zu tun. Und ich finde das immer so hart, wie Leute sich so eingrenzen, so das hat Pen and Paper zu sein und alles andere nicht.
Nein, Pen and Paper bei mir immer die Kritik ist, das ist ja auch nur Schlauch, da wird ja null improvisiert. Ja. Das geht ja nur geradeaus.
Ja, und ich glaube, die große Botschaft einer Pen and Paper ist einfach ein vielseitiges Hobby. Es kann viele verschiedene Dinge sein. Jeder kann das spielen, was einem Spaß macht. Und es gibt nicht das Pen and Paper. Es ist völlig legitim zu sagen, diese Art von Pen and Paper Auslegung gefällt mir nicht. Völlig in Ordnung. Muss nicht jedem alles gefallen. Aber zu sagen, das ist kein Pen and Paper, ist einfach Bullshit. Und ich hoffe, wir können das auch ein bisschen zeigen durch unterschiedliche Stile und wie wir diese Gruppen leiten.
Ein weiterer wichtiger Punkt da ist, glaube ich, auch noch, dass man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn man jetzt irgendwie uns sieht oder andere Leute, die irgendwie online Pen and Paper machen oder im Internet Pen and Paper machen. Bestes Beispiel ist immer hier Matthew Mercer von Critical Role, die das ja in den USA oder im englischsprachigen Bereich groß gemacht haben. Und ich höre ganz oft, dass sich Spielgruppen dann irgendwie wieder trennen, weil halt der Anspruch an den Spielleiter so gewachsen ist und so hoch geworden ist mittlerweile, dass alle sagen, ah, ich will eigentlich Dungeons and Dragons spielen oder Pen and Paper, aber ich will nur, dass das so aussieht wie bei Hauke oder wie bei Matthew Mercer und so weiter. Da muss man auch extra aufpassen, weil das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also das tut mir immer mega leid, wenn ich sowas höre.
Ist auch voll wichtig, dass, glaube ich, auch, also ein Problem ist, dass, glaube ich, viele dieser super professionellen Runden dich nie hinter die Fassade schauen lassen. Ja. Als du eben meintest, dass man sich so eingrenzt, für mich ist das Allergeilste an Pen and Paper immer gewesen, dass ich das, was ein Videospiel mir nicht geben kann, auf einmal hab.
Ja, total.
Ich kann auf den Hauptplatz gehen, meine Hose runterziehen und nackt tanzen. Und in allen Runden, die ich am Anfang gespielt habe, sind die Spieler, die neu sind, machen genau sowas. Die landen grundsätzlich im Knast in ihrer ersten Runde, weil die diese Freiheit nicht fassen können so. Und die Entwicklung, die jetzt in Unterhaltungsformaten stattfindet, ist so ein bisschen in die Gegenrichtung, logischerweise, weil meiner Meinung nach dich so Maps und so auch limitieren. Diese Map ist vorbereitet, also muss die stattfinden. Und dieser Plot mit dem Drachen ist vorbereitet, der Drache ist gezeichnet, also muss der Drache auch stattfinden.
Ja.
Und das sieht dann nach außen immer so aus, als wäre das alles nur geil und das wäre endlose Freiheit. Aber das sind halt auch Leute, die das beruflich machen mittlerweile.
Ja,
die kriegen absolut, ein Gehalt, absolut. Um zu meistern.
Und man muss ja auch sagen, diese Kritik, das hat nichts mit Pen and Paper zu tun, ist ja sogar halb richtig, weil es ist ja kein Pen and Paper, es ist eine Pen and Paper Show.
Richtig,
das sage ich auch. Es ist ja eine Show. Wir machen das ja für Leute, die zuschauen. Das ist ja eine ganz andere Zielgruppe, als wenn man zu Hause spielt, weil es soll ja nicht nur den Leuten Spaß machen, die mitspielen, sondern auch denen, die zuschauen.
Ja.
Und das hat man ja zu Hause nicht. Ich glaube, wenn man meine privaten Spielrunden übertragen würde, das wäre stinklangweilig für den Zuschauer.
Genau das gleiche.
Stundenlang ist hin und her, Prophezeiung, analysieren.
Wie lange die dauern, im Detail und so.
Und das ist wirklich was anderes und es sind andere Zielgruppen. Deswegen glaube ich, wenn Leute jetzt privat so spielen und das als Ideal vor Augen haben, ist gar nicht nötig. Man beschränkt sich dadurch. Es ist gar nicht nötig. Genießt es, dass ihr wirklich nicht jemanden habt, der zuschaut, sondern sagt, wir können spielen, worauf wir Bock haben und wenn dir irgendwas keinen Spaß macht, dann Ende ist. Das ist überhaupt kein Problem.
Wie hast du angefangen zu spielen? Also das finde ich jetzt so als Start immer ganz geil zu erfahren. Weil wir haben gerade schon geredet, wenn ich zu Hause spiele, was spielst du zu Hause?
Ich spiele nur DSA. Ich habe DSA angefangen in der Schulzeit. Spiele bis heute auch nur DSA und ich spiele auch nur eine Gruppe. Wir spielen gerade die Borberat-Kampagne, diese riesengroße DSA-Kampagne.
Ich kenne niemanden, der die spielt. Ist die geil?
Die ist super geil. Ich bin da, glaube ich, seit 7 Jahren.
Ich habe mir früher mal diese Zeitung geholt, diesen aventurischen Boten oder wie der heißt. Da wurde die Borberat dann ja auch erwähnt und so. Krass.
Nee, wir spielen ja schon seit 7 Jahren. Wir haben angefangen, wir sind zusammen zur Schule gegangen, auch im selben Ort und jetzt sind wir alle auseinandergezogen, spielen jetzt nur noch über Skype einmal in der Woche. Und mein Bruder hat hier auch gespielt, der hat auch damals schon DSA gespielt, der hat insgesamt 10 Jahre gebraucht für die ganze Kampagne.
Das ist abgefahren.
Wir sind jetzt bei 7 Jahren und haben ungefähr die Hälfte, also das ist ein ewig langes Ding. Das ist eigentlich auch mein einziger Kontakt. Deswegen, auch wenn ich so Sachen gefragt werde, wie was ist dein Lieblings Pen and Paper System, so muss ich immer sagen, ich spiele nur DSA. Ich habe keine Ahnung von allen anderen Systemen. Hier und da spiele ich mal bei dir, habe ich bei dir mitgespielt. So auch andere Systeme, aber ansonsten habe ich da wirklich keine Ahnung und ich kenne auch nur das und weiß aber auch, wie unglaublich ungeeignet DSA wäre für eine Pen and Paper Show, eine Sendung.
Ja, das macht privat so Bock, aber
die Leute fragen immer, ah, spielt doch mal DSA und ich sag so, nein, glaub mir, das willst du nicht.
Das wird einfach
nicht
funktionieren. Das ist genauso gleich wie Shadowrun, das wird nicht funktionieren. Ich finde es spannend, dass wir irgendwie so ein bisschen dann komplett diametral gegenüberstehen. Weil ich habe zwar auch mit DS angefangen, aber ich hab dann so komplett davon wegentwickelt. Und mittlerweile sammle ich so ein bisschen Regelwerke.
Ohne Scheiß, das hätte ich jetzt auch was über
30, 35 verschiedene Systeme.
Das war auch immer mein Eindruck, dass du der Einzige in dieser Dreierrunde bist, der wirklich alle Regelwerke kennt.
Also ich kenne nicht alle, so ist es nicht, aber ich hab es mittlerweile viele, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass wenn ich nur ein Regelwerk spiele, ich irgendwie so nach einem Jahr oder so, dann bin ich wieder gelangweilt und dann will ich mir was Neues ausprobieren. Ja. So. Und es gibt mittlerweile auf dem deutschen Pen and Paper Markt, aber auf dem internationalen Markt so viele geile Sachen, die auf unterschiedliche Sachen funktionieren, die super einsteigerfreundlich sind. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, so, ey, komm, ich baue jetzt meinen Schrank auf und pack da alles rein. Ich habe auch noch meinen DSA-Kram, klar. Aktuell spiele ich Shadowrun, was ganz furchtbar ist von den Regeln, genauso wie DSA. Also, es ist wirklich die Hölle.
Also, da muss ich für DSA mal lieber springen. Schlimmer als Shadowrun geht quasi nicht. Das ist eine der geilsten Welten, die es gibt. Das ist so geil, dass das auch alles so ausformuliert ist. Die Klassen machen so viel Bock, die zu erstellen.
Ja.
Und dann muss ich das erste Mal diese Klasse spielen. Ich habe in meinem Leben nur 3 Runden Shadowrun gespielt. Und bei allen 3 saß ich nach einer Stunde da und ich hatte das Gefühl, ich war noch nicht mal dran.
Das Schlimmste ist immer, wenn man einen Hacker, die Decker heißt, einen Shadowrun hat und der macht im Endeffekt seine Sachen alleine.
Das ist so zum Kotzen.
Das dauert halt 2 Stunden teilweise. Und dann spielst du halt mit einem Spieler nur 2 Stunden, weil der halt irgendwie dann in der Matrix seine Sachen hackt und die anderen sitzen halt rum und es wird gewürfelt hin und her. Und das ist so.
Aber das ist auch schwierig. Genau das, was ich immer so wahrgenommen habe, was mich halt von Anfang an einfach nicht so abgeholt hat, warum dieses Format überhaupt mal existierte. Ich bin halt auch wie du mit DSA gestartet. So. Und meine ersten Runden saß ich dann irgendwie der große Bruder von einem Kumpel. Weiß nicht, wie alt war ich? 13, 14. Ich weiß noch, was ich in meinen Spieleladen gegangen hat. Der hat immer gesagt, genau das Alter, in dem man noch anfängt und so. Und das, also auch mal so Shoutout an den. Das war irgendwie ein Oldenburgs kleiner Spieleladen. Der war halt hammernett. Der hat uns immer diese Testbögen gegeben, also wo dann wirklich du nichts kaufen musstest. Da war das Abenteuer drin und die Dinger. Und so habe ich angefangen, mit DSA auch. Und dann relativ schnell, wir hatten auch einen Spieler, der wie du auch so in ganz vielen Regelwerken unterwegs war. Und der hat uns dann irgendwann Shadowrun mitgebracht. Und dann habe ich das erste Mal Cyberpunk gespielt, weil mein Vater das noch rumliegen hatte. Das Cyberpunk-Regelwerk, der ist ja irgendwie Programmierer. Und in deren Studium gab es ganz viele, die super interessiert an Pen and Paper waren. Weil die mal meinten, das ist ja, das muss man nur runtertippen, da hat man ein Videospiel. So. Und das war so deren Idee immer. Und darum hat der auch ganz viel so Dinger zu Hause. So. Und dann irgendwann habe ich Shadowrun gespielt gemerkt, das ist es nicht. Dann haben wir Vampire gespielt, habe ich auch gemerkt, das ist es für mich irgendwie nicht. Und dann bin ich wieder zu DSA zurück. Und irgendwann, als dann dieses Format anfing, kam, da hatte ich schon lange eigentlich nicht mehr gespielt. Und darum war auch so die Zeit, in der wir das geschrieben haben, hatte ich immer. Am Anfang habe ich ein eigenes Regelwerk geschrieben, weil ich keinen Bock hatte, mich zu blamieren, wenn ich irgendwas falsch ja, mache. Und Leute mir dann erzählen, also Hauke, so geht das nun wirklich nicht.
Genau.
Ja, ja, genau.
Das Turmschild wiegt 12,8 Stein. Wie soll der denn mit Ausdauer 12 dann 2,5 Meilen an einem halben Tag laufen, ohne dazwischen eine volle Rast einzulegen?
Und aber das ist auch eine Lektion, die ich gelernt habe. Man muss ja auch sagen, auch unsere Pen-and-Paper-Zuschauerschaft ist sehr kritisch und sehr empfindlich auch. Mhm. Und ich habe auch gelernt, dass es wirklich sinnvoller ist, sich selber Universen auszudenken, wo alle auf Null starten. Mhm. Weil man hat ja natürlich auch Ideen so, oh, wie wär's mit dem Harry Potter Pen-and-Paper oder so. Aber auch da, die Hälfte der Zuschauer kennt sich ultra gut mit Harry Potter aus und die anderen nicht. Und die haben Erwartungshaltungen und sagen, aber Butterbier kostet doch nur 3 Schilling oder irgendwie sowas. So ein Bullshit.
Der Klassiker. Oh.
Und wer weiß es auch nicht. Bei den Spielern ist es ja genauso. Und dann hast du einen Spieler, der spielt einen Professor, der sich aber überhaupt nicht mit Harry Potter auskennt, der die Rolle gar nicht darstellen kann. Mhm. Und halt irgendeiner, der irgendwie so einen Gnom spielt, kennt sich aber super gut aus. Und deswegen ist es gut, wenn du halt so ein neues System hast wie Tabor oder Pangasius oder so, wo du halt wirklich bei Null anfängst. Ja. Die Zuschauer haben keine Ahnung. Mhm. Die Spieler können auch ein bisschen bullshitten, weil wenn sie halt irgendwie der Gelehrte sind, erzählen die halt, ja, das ist so und so. Und niemand kann sagen, nee, so ist es nicht. Deswegen auch hier, glaube, es ist für mich zumindest sinnvoller, da nicht in bestehende Universen einzutauchen, sei es Warhammer 40k oder was auch immer. Und deswegen auch viele, die Leute danach, die danach fragen, das ist zumindest der Grund, warum zumindest ich das ungerne mache, sondern lieber eine neue Sachen ausdenke.
Ja, ich hatte auch, als wir Tor nach Carcosa gemacht haben, habe ich auch erst ein bisschen mit mir gehadert, weil ich dachte, erstmal so Thema Zweiter Weltkrieg ist natürlich.
Ich wollte gerade sagen, du hast da, ich habe das Gefühl, du hast da nicht so krassen Respekt vor, wie ich jetzt zum Beispiel auch.
Kommt,
du
denkst dann, ja, das kriegst du hin. Ja, es geht schon irgendwie, aber ich sagte mir am Anfang dann, also ich habe auch, glaube ich, am Anfang in der Sendung gesagt, hey, wir spielen hier ein Spiel, ja? Wir machen hier keine historische Abhandlung über den Zweiten Weltkrieg.
Rollenspiel-Andy also sitzt schon vor der Tastatur. Ja,
ich weiß nur, wie wir
bitte verschont mich
unterhalten haben und ich dachte so, ja, Moment mal, aber wenn wir so tun, als wären wir Nazis, dann müssten wir doch auch mit dem deutschen Gruß grüßen und alles und du so, ey,
das nee, genau. So, richtig. So das ist halt das Schöne, ich habe hinter gesagt, der Kamera schon, wir machen halt ein Action-Abenteuer, ne? Wir machen so ein Abenteuer, was so ein bisschen eher in Richtung, keine Ahnung, Inglourious Basterds oder irgendwie sowas geht, was ein bisschen mehr Action drin ist, ein bisschen palpiger, ne? Ja, ja. Dann geht das auch. Aber ne, auch bei den Funk-Pen-Papern beispielsweise so historische Settings aufarbeiten, alter Schwede.
Alter.
Da gibt's ein Fettnäpfchen nach dem nächsten, wo man reintatten kann. Das ist einfach nur ein einziges Minenfeld.
Ich glaube, das Krasseste, was das betraf, war so das mit dem, wo wir zum Mond geflogen sind, Luna. Das war krass. Aber da nochmal Shoutout an Dima so. Ohne den hätte ich das alles auch nicht rausfinden können. Weil der auch einfach, der spricht ja auch Russisch so und hat mir dann auch super oft Links geschickt. Der hat mir erstmal erklärt, wie man Namen richtig ausspricht und so. Und das war so eine Rechercheorgie. Und da war auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, je näher wir an die aktuelle Zeit kommen, desto weniger Spaß macht mir das.
Ja, ja,
weil es auch immer nachvollziehbarer für alle wird und du immer mehr, also ich weiß noch, in dem allerersten gab es so eine Situation, da wollte ich ein Rätsel machen mit der Pest in Hamburg. Und das war ja so fiktional, zweiter Plot, die Pest bricht in Hamburg aus, zweite Pestwelle in Europa und so. Und dann wollte ich irgendein Rätsel machen und dachte, guck doch mal nach, was irgendwie theoretisch wie zu testen ist. Und dann hatte ich irgendwas gefunden über einen Test, der auf Zitrone und Chili basierte. Mhm. So. Dann habe ich es reingeschrieben. Alter, gab's im Forum einen 16-Seiten-Plot darüber, dass irgendwie eigentlich Zitrusfrüchte zwar zu bekommen waren, aber in Hamburg zu der Zeit nicht, weil es da ein Embargo gab. Und Chili ist erst 25 Jahre später nach Europa gekommen. Und einerseits ist das so cool, weil ich immer denke, ey, das ist ja so. Also, was ich daran so schade finde, habe ich ja auch irgendwie versagt, weil ich immer denke, absoluter Traumfall bei einem historischen Setting ist, dass Leute anfangen zu recherchieren, die sich eigentlich nicht dafür interessieren.
Einerseits, ja, das stimmt.
Nur, das sollte ich natürlich nicht erzeugen über falsche Fakten.
Ja.
Eigentlich ist das Beste, dass ich es schaffe, Drang zu, also Neugier zu erforschen, wo Leute denken, krass, das wusste ich nicht. So, und das hatte ich am krassesten zum Beispiel bei dem Ding, wo wir mit der Punkband, wie hieß es denn?
Das Konzert.
Ja, danke. Bei das Konzert, weil dann, ich musste dann zugeben, ich saß dann so vor der Recherche und merkte, ich weiß halt überhaupt nichts über den Osten. Ist das krass. Ich hatte das nicht in der Schule. Meine Oma hat irgendwie nur ganz kurz im Osten gelebt, bevor sie ihn rüber gemacht hat, so, weil auch einfach geflohen. Und ich wusste nix.
Ja.
So. Aber und das war mega cool, das dann auch so zu sehen, wie danach im Forum auch so viele gesagt haben, ich wusste das alles nicht, mir war das nicht bewusst. Und das war viel belohnender, weil ich dachte, okay, die Recherche hat sich halt gelohnt und da waren natürlich auch Fehler und Dinge drin, die nicht 100% akkurat waren oder so. Aber da war auch cool, da hatten wir irgendwie dann auch die Kollegen von der Kirche mit im, also Thomas saß dann irgendwie im Nebenraum und hat mir dann auch über Slack so Sachen geschickt, so, ey, das macht gerade keinen Sinn, so. Das müsste anders sein und das war voll cool in dem Moment.
Ja.
Auf der anderen Seite Ende habe ich auch gemerkt, der Druck wächst. So, das wird immer immer anspruchsvoller. Ja. Und als du dann auch so welche von denen übernommst, dachte ich mal, krass, Alter, das Setting hätte ich mir nicht geben können.
Das ist halt das Geile. Wir haben, ich weiß nicht genau warum, aber jetzt bei Grenida haben wir es so gemacht, dass wir einfach gesagt haben, wir denken uns einfach komplett was selbst aus. Ja. Also wir haben jetzt auf das historische Quake dann einfach komplett geschissen. Ja. Wir haben gesagt, wir lassen das erstmal beiseite, weil es einfach auch wirklich, wirklich, wirklich schwierig ist. Also, ne, es gibt, steckt da unfassbar viel Recherchearbeit dahinter. Mhm. Also wirklich richtig, richtig viel, die ich nebenbei, neben der Arbeit eigentlich gar nicht machen kann. Und wir haben zwar ein Thema genommen, was irgendwie aktuell ist, ne, aber dann halt das komplett fiktiv eingebunden. Und dann hast du wieder mehr Freiheiten. Ne? Mhm. Dann hast du auch, klar, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ah, das ist aber nicht realistisch, weil so und so würde das in echt funktionieren. Aber dann gehst du diesem ganzen Problem eigentlich aus dem Weg. Und genauso wie bei Tabor, du kannst eigentlich direkt sagen, ja, aber in meiner Welt ist das halt so.
Ja. Nee, das aber auch da zeigt sich natürlich auch wieder der Anspruch an Pen and Paper. Es gibt halt die Spieler, die sind die Hardcore-Simulationisten, die wollen halt auch wirklich, dass wenn es die Rübe in dem Landstrich nicht gibt, dann gibt's die ja auch nicht im Spiel. Mhm. Und das sind halt andere Ansprüche. Aber da kommen wir auch nochmal zu dem, was du am Anfang angesprochen hast, dieser Unterschied zwischen Vorbereitung und Improvisation. Ja, inwiefern limitiert einer auch Vorbereitung? Weil egal, wie gut du dich als Spielleiter auf so ein Setting vorbereitest und die Bücher wählst, deine Spieler werden das nicht tun.
Denn das Spieler ist so nicht krass vorbereitet. Und die werden grundsätzlich vor der Kamera behaupten, dass du sie ja nicht gebrieft hast.
Ja, genau. So. Weil das Problem ist, und das schränkt ja auch die Spieler ein.
Außer deine Spieler ist Miriam.
Ja, das
Miriam ist immer besser vorbereitet als du. Ja. Als wir Tabor gemacht haben und Miriam schickt mir 2 Wochen vorher ihren Stundenplan. Und ich weiß nur, ich habe Florentin geschrieben, so, hä, warum habe ich denn keinen Stundenplan bekommen? So, den habe ich nicht gemacht.
Ja. Nee, aber das stimmt. Aber das Problem ist, das schränkt ja natürlich auch die Spieler ein. Weil die Spieler können dann einfach nicht, wenn die kennen ja natürlich auch den Osten besser als du, der dann regiert, 50 Jahre später. Das heißt, sie können ihre Rolle dann halt auch nicht so gut ausleben, weil sie halt gewisse Dinge auch nicht einfach behaupten können. Oder das ist halt dann schon ein bisschen ein Problem. Ja. Das heißt, die Vorbereitung, die du reinsteckst, beschränkt ja irgendwo auch deine Spieler. Anders als dass du sagst, hey, behaupte einfach hier 100 Kilometer weiter ist die Stadt und da gibt es wunderbare Angeln, die besten Angeln des Landes, da gehen wir jetzt hin und kaufen eine Angel. Du sagst, ja,
warum? Auch noch krasser, wenn, ich weiß noch, in den Funkdingern war auch so, und das ist nochmal die nächste Stufe davon, wenn das Setting keine Rolle für dich hergibt, die irgendwie befriedigend zu spielen ist. In den ersten historischen war das fast unmöglich, Charaktere zu spielen, die Eva, also Charaktere zu finden, die Eva spielen kann.
Mhm. Ey. Ja, das ist mir.
Ihr braucht euch nicht vor, ihr habt keine Vorstellung, wie fucking sexistisch die Welt mal war und wie sexistisch sie jetzt auch noch ist, aber ey, die historischen Dinger, es gab quasi in bestimmten Zeiten keine Frauen, die in irgendeiner Weise frei in der Gesellschaft sich bewegen konnten.
Ja.
Und wirklich, ich habe beim Hamburger Stadtarchiv anrufen müssen und mir irgendwie 100 Seiten Sachen schicken, um eine Frau zu finden, die in irgendeiner Weise in dieser Stadt hätte herumlaufen können und an eine Tür klopfen und reingelassen werden würde, ohne dass ein Mann neben ihr steht. Ja. Und das ist dann bei so historischen Settings auch einfach nicht leicht, dann noch Charaktere, also was willst du dann machen? Deinen Spielern sagen, ihr könnt keine Frauen spielen? Also ja, das ist ja auch krass. Das ist halt eine Limitierung, die ist schon so krass so. Ja. Und das finde ich an den historischen Settings dann immer weniger belohnt und darum erfinde ich so gerne Welten.
Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, was man sowohl für zu Hause als auch wir so mitnehmen können, ist, dass die Spieler und die Spielerinnen am Tisch einfach Spaß haben müssen. Mhm. Weil ansonsten funktioniert das nicht. Also es funktioniert in keiner Weise. Es funktioniert privat nicht, es funktioniert am Spieltisch hier bei uns nicht, wenn die Leute keinen Spaß haben. Und das steht bei mir zumindest immer ganz, ganz oben, weil ich mir dann irgendwie denke, wenn die Leute keinen Spaß dran haben an meiner Geschichte, dann werden die diesen Spaß auch nicht an die ZuschauerInnen oder an andere Leute rüberbringen können oder werden nachher nach Hause gehen und werden dann irgendwie Bauchschmerzen haben, werden denken, oh, irgendwie war es heute nicht so cool.
Ja, das ist immer mega schade.
Ist das irgendwie so die Maxime, die man eigentlich haben muss? Als Spielleiter sollte man seine Spieler und seine Spielerinnen kennen und sollte sagen können, was die denn eigentlich wollen und danach seinen Plot ausrichten. Es hilft einfach nichts, wenn man sich einen Plot ausdenkt und versucht, den mit der Brechstange durchzusetzen, weil
es ist natürlich eine unterschiedliche Philosophie, ob du sagst, der Spielleiter bereitet alles vor und die Spieler spielen dann nur mit, oder man ist sehr offen und die Spieler bestimmen mit Dinge. Es gibt auch Spieler, die das nicht wollen, die nicht mitbestimmen wollen, die einfach sagen ich will reagieren auf die Situation, ich will meinen Spruch machen und ich will jetzt nicht vor der Situation stehen, ja, was machst du? Weil ich kenne es als Spieler auch, wenn der Meister sagt, ja, was macht ihr jetzt? Du hast einfach keine Ahnung, was du gerade willst. Du denkst, wo ist der nächste Questgeber? Ich will
Ich möchte eine Richtung.
Das heißt, auch hier ist es wirklich wieder diese Grundprämisse, jeder Spieler ist anders, jede Gruppe ist anders und du musst wirklich gucken, worauf haben die Bock und was machen die und was funktioniert. Und man ist natürlich als Spielleiter auch immer in der Situation, dass man die zwangsläufig irgendwie erzieht. Vielleicht auch, wo man es gar nicht will, weil man belohnt ja immer eine gewisse Tat und bestraft eine andere. Wenn du jetzt völlige Freiheit hast und die sagen, ja, wir gehen jetzt in die Höhle und du sagst, ja, da kommt ein Monster und bringt dich um, dann sagst du, ja geil, tolle Freiheit, will ich es dann doch nicht mehr machen. Also Es ist super schwierig, da den richtigen
Voll wichtiger Modus Punkt, das habe ich am Anfang leider. Ich habe jetzt ja irgendwie vor kurzem angefangen, die alten Abenteuer nochmal zu gucken. Mhm. Und Tiers 1, das auch hart, sich das auf professioneller Ebene selber nochmal anzugucken.
Boah, ich könnte das nicht.
An
ich
wie vielen
ich
Punkten
ich auch. Da, ich könnte das echt
nicht. Ich sehe ja natürlich auch durchweg mein Versagen.
Jo, ja.
Weil
ja,
mir zum Beispiel nicht aufgefallen ist, wie scheiße ich Budi behandelt habe in diesen ersten Dingern. Budi saß da als einziger Spieler in den ersten Runden und hat alles aufgeschrieben. Der wusste jeden Namen, der war immer parat. Und es ist wirklich so eine Dynamik. Budi so, Entschuldigung, also, Budi, kannst du mal 10 Minuten den Mund halten? So. Und der hat halt kein Wort gesagt stellenweise. Ja. Und ich habe das nicht gemerkt. Ich habe mich komplett von dieser Wir-machen-nur-Spaß-Dynamik mitreißen lassen. Und Budi hat zum Glück so ab dem dritten Teil irgendwie für sich den Platz in dieser Runde gefunden, hat das hingekriegt, eine Dynamik zu entwerfen, in der er auch irgendwie das hinkriegt und in der seine Rolle eine Berechtigung hat und mit diesen anderen sehr aufmüpfigen Charakteren interagieren kann. Aber da war auch dieser Erziehungsfaktor. Ich habe komplett darin versagt, denen klarzumachen, dass gute Aktionen belohnt werden und schlechte bestraft. Ich habe sie immer vor eine Wand rennen lassen, weil ich auch noch nicht das Selbstbewusstsein hatte, ihnen diese Freiheit zu geben. Denn du hast eben auch schon mal gesagt, was wir halt machen, ist nicht Pen and Paper, so wie das zu Hause ist. Und das habe ich von Anfang an auch nicht so gewollt. Für mich war immer klar, das ist kein, also das ist kein Format, das Pen and Paper zeigt. Das ist Pen and Paper, das in einem Format stattfindet. Mhm. Unterhaltungsshow ist überall. Ja. In den ersten Pen and Paper, also Tiers-Runden, war ja noch hart geschrieben, wann die Werbepausen kommen. Also die Umfrage musste immer in der Werbepause stattfinden. Darum war immer jeder Block nur 30 bis 45 Minuten Inhalt geschrieben. Und ich hatte dann immer schon eine Stimme auf dem Ohr so, wo dann, ich hatte ja immer noch so ein riesen Headset auf und dann, okay. Also damals hörte sie also, ach, okay.
In den 60ern.
Marco, hier ist Michael. Wir haben nur noch 5 Minuten, da müssen wir auch mal in die Werbung gehen.
Ach, scheiße,
so. Und die Jungs sind halt so, probier noch mal, ob die Tür aufgeht.
Ja.
So.
Ja, aber das selbst musst du auch erstmal entwickeln, weil als ich letztes Jahr zum ersten Mal hier auf dem Sender was geleitet habe, da war es auch so, ne? Was vorher Rundown Jahr? Geschrieben. Das war letztes Jahr, ja. Krass. Genau. Hier einen Rundown erstmal geschrieben und dann wirklich genau an die Zeiten gehalten. Ich habe mich zwischendurch komplett in den Zeiten verheddert. War am Anfang super schnell, dann irgendwie super langsam. Es hat alles nicht hingehauen. Und irgendwann muss man dann erstmal auf den Punkt kommen und sagen so, okay, jetzt kommen wir erstmal runter. Dann dauert's halt irgendwie ein bisschen länger, das eine, dann ist das andere halt ein bisschen kürzer. Und man baut sich dann selbst auch so ein bisschen Puffer in die Story ein, die man dann nutzen kann oder halt nicht. Dann geht's wieder. Das hat man zum Glück privat nicht. Deswegen mag ich es auch gerne mal privat zu Spiel leiten, weil es mal was ganz anderes ist, wenn man sich einfach zurücklehnen kann. Und es gibt nicht diesen Zeitdruck. Andererseits funktioniert Pen and Paper, glaube ich, hier in so einer Show nur mit diesem Zeitdruck. Es geht einfach nicht anders. Du kannst das nicht auf 100 Folgen aufdehnen.
Du kannst
das geht
nicht beim Händler erstmal 15 Minuten
kaufen. Nee, es bringt wirklich niemandem was.
Das ist einfach nicht drin. So.
Aber dieses Pacing ist halt super schwierig. Und ich habe auch großen Respekt vor One-Shots. Also sich da hinsetzen und sagen, ja, 4 Stunden
passt, kriege ich hin. Alter, an einem Arm durchrocken
ist hart. Schweiß. Wirklich, ja. Bei mir ist immer so, ja, lass uns so 2, 3 Folgen machen und am Ende werden es dann 16. Einfach so super viel. Da habe ich auch echt Respekt davor. Und ist mir auch echt schwer gefallen bei Vinland, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ist super schwer gefallen, weil du denkst, okay, die haben coole Ideen, die spielen gerade, die haben Spaß. Aber ich muss jetzt einfach weitermachen, weil wir haben jetzt nur noch eine Stunde
Zeit. Das ist halt auch so schade, weil es so Momente gibt, in denen die Runde sich dann auch wieder so gut fängt und so. Ja. Ich habe es bei Wienland halt auch gemerkt, es gab so Momente, in denen das eigentlich so schön lief und wo ich dann schon merkte, fuck, du musst genau tun, was ich immer tun muss.
Ja.
Du musst jetzt halt so, und das ist halt so schade einfach.
Aber das ist halt auch so das Ding, wo ich es jetzt auch ganz spannend finde, wie du, Steffen, mit Dungeons & Dragons mal ein Pen & Paper geleitet hast, das jetzt nicht so das riesige Spektakel ist. Also im Duelist-Setting, weil du hast, Hauke, natürlich ja schon dieses Event-Spektakel-Image des Pen & Papers kreiert. Also das ist ein Riesen-Set, da ist irgendwie dein Essen auf dem Tisch und große Social-Media-Aufmerksamkeit. Mhm. Das ist ein großes Ding. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass man das nicht jede Woche machen kann.
Spannend, da habe ich auch noch nie so nachgedacht, dass natürlich die Erwartung dadurch auch so ist, dass
das ein Event ist. Das ist halt auch wirklich richtig gut ist und jede Minute ist geil und auch wo auch ich manchmal die Kommentare liest so, mach doch einfach eine lange Kampagne einmal die Woche. So, dann ist okay, das wäre eine ganz neue Sicht auf Pen and Paper, einfach so hier im Set, irgendwie ohne große Spektakel, ohne Kulisse, ohne Requisite, wäre halt was anderes. Du hast da schon Präzedenzfall gesetzt, dass ein Pen and Paper auch immer heißt, okay,
Event,
Freunde kommen rum, wir bestellen uns eine Pizza und das ist jetzt einfach richtig das krasse Event.
Das ist aber, ja, das muss man immer ein bisschen gucken, wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt mit Dungeons & Dragons das so ein bisschen aufgeteilt, wir haben die Sachen aufgenommen und haben dann, für Leute, die es nicht gesehen haben, das in Form eines Du bist Spezials wöchentlich ausgestrahlt. Das war für mich als Spielleiter und für die SpielerInnen super entspannt, weil wir saßen da, wir mussten uns nicht irgendwie nicht auf die Uhr gucken, oder zumindest nicht groß. Ich konnte mir das ein bisschen einteilen. Es war von der Produktion her, war super entspannt. Aber ich glaube, wenn ich mir die Kommentare und so weiter durchlese, die alle super positiv sind, also vielen Dank dafür, ich glaube trotzdem, die Leute haben eine andere Erwartung bei uns an Pen and Paper. Mhm. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, es ist schwierig, die Leute von dieser Erwartung wegzubekommen. Deswegen glaube ich auch, dass sowas wie eine wöchentliche Pen-and-Paper-Sendung nicht funktionieren würde. Ich glaube, wir könnten sie nur produzieren, so wie wir es mit Dungeons & Dragons gemacht haben, also entspannt und nicht so groß aufgezogen. Aber die Leute wollen eben diesen großen Tamtam drumherum. Die wollen vorher irgendwie eine krasse Pre-Show, wo die Leute sich über eine Stunde lang nochmal drüber unterhalten, wer ist eigentlich welcher Charakter. Die wollen vorher 4 Teaser über Social Media sehen und wollen mitraten, wer da alles mit drin ist. Das ist, glaube ich, jetzt einfach schon gesetzt und das ist doch vollkommen fein. Man muss sich halt so ein bisschen daran anpassen und es ist halt, ne, heutzutage ist es einfach super schwierig, die Gewohnheit von Zusehenden in irgendeiner Form aufzubrechen, in jeglicher Form. Ja, bei Fernsehen, Netflix, überall, das ist einfach unfassbar schwierig.
Krass, also es war auch, wir hatten das ja eben im Vorgespräch ja schon gesagt, dass da natürlich auch so Druck mit einhergeht. Da habe ich auch nie so drüber nachgedacht, dass natürlich, also wir haben ja eben auch so, wir kamen rein und haben ja alle sofort gewitzelt, so, ah, die werden ja auch immer untereinander verglichen, die Formate und so. Und für mich war es immer, ich habe das immer so sehr fokussiert am Anfang natürlich auf mein eigenes Format gesehen und ich bin immer mega nervös. Und für mich war auch so ein Punkt irgendwann gekommen, wo ich den Druck quasi nicht mehr aushalten konnte. Das musste immer geiler und geiler und geiler werden.
Das ist auch
und in jedem Wirtsding hatte ich das Gefühl, und das hat niemand so gesagt, aber ich dachte, ich muss mir was noch Geileres einfallen lassen. Und da haben schon mal 45.000 Leute zugeguckt und so. Und das ist der absolute Knaller auf diesem Sender. Und das geht nicht geiler. Und für mich war total befreiend, auch wenn ich im Nachhinein das nicht cool fand, dass das auch dann schiefgegangen ist. Birz, als ich dann mich abgeschossen habe, die ganze Blauke-Nummer, das war für mich auch befreiend. Denn ich war an einem Punkt angekommen, wo ich das Gefühl hatte, es ist völlig egal, was ich mache. Ich habe quasi keinen Einfluss auf die Qualität dieses Formates. Mhm. Denn das machen irgendwie die 4, die da sitzen, so, und nur wegen denen ist das geil. Und das ist so ein Hammer-Event und da müssen diese 4 sitzen. Und du musst denen quasi so die Happen vorwerfen, damit die daraus was Geiles machen können. Und du musst so viele Happen in der Hinterhand haben, dass wenn der nicht gefunkt hat, dann muss der nächste geworfen werden. Ja. So. Und ich fühlte mich wirklich so wie ein Dompteur. Ich hatte das Gefühl, ich komme in diese Arena und ich muss denen halt wirklich so dazu beitragen, dass die beste Show abliefern können, so.
Ja.
Und das ist natürlich, kann ich mir vorstellen, dass es natürlich einfach noch krasser ist, wenn in der Wahrnehmung, denn ich lese das natürlich auch. Ich lese ja, ich gucke eure Formate ja auch und sehe, wie eure Kommentarbereiche aussehen. Das ist über die Jahre weniger geworden, aber wie bei den ersten Animal Squad Dingern, das ist halt immer nur, ja, also das für mich mit den anderen ist einfach geiler.
Und auch immer so, wann kommt das nächste Hauke Pen & Paper? Wann kommt das nächste Hauke Pen & Paper? Immer der gleiche. Und es war tatsächlich auch, also für mich mit Animal Squad, das erste Pen & Paper, ein klares Ziel, mich von dir abzugrenzen.
Was ja auch zum Glück gut geklappt hat, fand ich.
Ja, es ist halt die Frage, wo ich einer sagt, okay, ich mach so ein ganz verrücktes Setting mit den Tieren und ich versuch's auch so ein bisschen mehr aufzubauen mit, ihr habt da so dieses vage Ziel, 9/11 verhindern und wie ihr das macht, also ich mach gerade Antischlauch, was halt einfach dann zu 14 Folgen geführt hat, was halt dann, sag ich mal, produktionell auch nicht ideal ist,
aber natürlich naheliegend auch, weil genau, ich habe damals ja noch völlige Schlauchabenteuer gemacht.
Genau, das heißt, um ganz klar zu sagen, so, ich will mich gar nicht auf den Vergleich einlassen mit dir, weil ich den nicht bestehe, deswegen sage ich, wir machen ja was ganz anderes und gehen da rein, aber das ist natürlich auch mit diesen, sag ich mal, weniger Aufwand brauchenden Formaten, und dann sagst du, mach das 10 Folgen, man kann beim Pen and Paper halt nicht mehr gut einsteigen. Ja. Wenn du halt die ersten Folgen nicht angeschaut hast, schaust du die jetzt nicht an, und das heißt, mit jeder Folge sinken die Zuschauer, zwangsläufig.
Das ist bei jedem Format so, bei jeder Show so.
Das heißt, wenn du jetzt sagst, du machst ein Pen Paper mit 10 Teilen, auch wenn der erste Teil 100.000 Klicks hat, hat der letzte halt nur noch 4.000, so, weil die sinken halt um einen gewissen Prozentsatz. Das heißt, es ist schon naheliegend, dass man da halt immer nur diese 2, 3, 4 Folgen hat, aber was natürlich auch einschränkt irgendwie mit Zeitdruck und allem.
Ja, es ist schade, aber natürlich, ich glaube, wenn wir jetzt die Leute nochmal anders erziehen wollen würden, dann müssten wir einfach sehr, sehr viel Arbeit da reinstecken. Wir müssten einfach sagen, so, wir fangen jetzt einfach an mit einem wöchentlichen Format und hauen das ganz eiskalt durch, egal wie die ganzen Sachen sind, und hauen dazu immer krassen Social-Media-Content raus und gingen da richtig viel rein. Und da muss man da wirklich fragen, ist es vielleicht auch einfach so, wie wir es bisher gemacht haben, mit diesen Event-Geschichten, ist es vielleicht auch einfach besser für uns als Rocket Beans, ne? Ja. Ich sag nicht, dass es auf anderen Kanälen nicht anders funktionieren kann, aber bei uns als Rocket Beans ist es, glaube ich, so, wie es aktuell läuft, einfach die beste Variante. Wir haben uns alle dran gewöhnt, die Zuschauenden haben sich dran gewöhnt. Es ist, glaube ich, für alle aktuell zumindest die bessere Variante. Es ist zwar schade, weil wir als Spielleiter und Spielleiterinnen können nicht die vielleicht nicht die ganz großen Geschichten erzählen, aber dann muss man sich halt anpassen. Und das ist so ein bisschen, ne, der Unterschied zwischen, was kann man machen, wenn man in einer Pen-and-Paper-Show ist. Da muss man sich ein bisschen daran anpassen, wer sind die Spieler, was hat man für eine Zeit, wie viel Platz hat man sozusagen in der Geschichte für die Sachen, die man machen möchte. Und privat könnt ihr einfach alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt euch da hinsetzen, ihr könnt sagen, wir spielen jetzt über 10 Jahre lang die Borbard-Kampagne, einfach weil wir Bock drauf haben und es funktioniert. Hauptsache, ihr habt am Platz alle Spaß. Das ist das Wichtigste.
Das ist halt ganz witzig, weil ich muss mich jetzt auch outen. Ich finde das halt geil, diesen Event-Charakter. Das ist natürlich, ich habe da nie so drüber nachgedacht, dass das natürlich euch das auch so diktiert hat, weil ich da irgendwie nie so, dass man das einfach auch anders sich wünschen könnte. Für mich war das halt am Anfang ja auch so ein Glücksgriff. Ich hatte, also klar, man glaubt an jedes Format, das man macht. Ich habe am Anfang nicht kommen sehen, dass Pen and Paper so ein Hit wird. So, weil dieses Format ist so zwischen Tür und Angel auch so ein bisschen entstanden. Und klar, das war nicht schlecht vorbereitet, aber ich habe einfach nicht kommen sehen, dass das Format wird, das so viele Leute so begeistert.
Ja.
So, weil ich dachte, ich bin halt auch nur irgendein Typ, der auch so gut wie keine Kameraerfahrung hat und muss das jetzt halt machen, weil das kein anderer machen kann, weil ich das geschrieben habe. Ja, und das hat dann irgendwie so dazu geführt, dass das so ein Event wurde. Und ich fand das ja immer ganz geil.
Ist ja auch cool, ne? Auf jeden Fall. Ich finde aber auch noch zum Thema Haukes Erbe, finde ich, wo ich letztens darüber nachgedacht hast, dass du auch so ein bisschen etabliert hast, dass Pen and Paper fast sogar hauptsächlich lustig sind. Also, dass diese Pen and Paper vor allem leben durch Gags und Sprüche und flotte Momente und Fails, wo man ja rückblickend sagt, das ist ja nicht offensichtlich so. Ich glaube, die meisten Spielrunden normal sind nicht primär lustig und jeder Charakter ist drauf aufgebaut, jetzt flotte Sprüche zu machen. Aber das zieht sich so völlig natürlich durch alle Pen and Papers, dass selbst wenn man sagt so, ich nehme mir vor, ein ernstes Setting zu machen, vergiss es. Die Spieler machen Gags, du machst Gags. Es ist so, man kommt gar nicht umhin. Es ist so, man kommt da immer wieder hin.
Mega guter Punkt. Gleich, wir müssen einmal kurz in die Werbung. Danach würde ich einmal gerne erzählen, warum ich das eigentlich auch nicht so geplant habe.
Also, gerne,
du hast einen mega guten Punkt. Gut, machen wir eine kurze Werbepause, sind gleich wieder für euch da und erkläre ich euch, warum Pen and Paper durch die 4 Jungs komplett verkackt wurde. Hallo, sind wir wieder? Herzlich willkommen zurück.
Ich will es ist eine Woche vergangen, aber ich glaube, wir wissen noch, wo wir aufgehört haben.
Richtig. Ich knüpfe mal direkt an. Das ist nämlich ein mega guter Punkt. Ich habe das, als ich jetzt, wie gesagt, diese Tiersdinger nochmal geguckt habe, ist mir auch aufgefallen, ich habe das nicht lustig geschrieben, ne? Mhm. Ich wollte nicht, dass es witzig ist. Ich habe das so geschrieben, wie ich Pen and Paper kannte. Und in meiner privaten Wahrnehmung wurden Pen and Paper immer dann witzig, wenn alle zu müde waren und keinen Bock mehr hatten. So, und dann war man in der Drachenhöhle und man ist schon 7 Stunden wach, aber man will sich jetzt auch nicht nochmal treffen, weil man halt nur alle 4 Wochen bei Peter pennen darf, im Yoga-Raum von der Mutter so. Und so war es halt wirklich früher. Und dann dachte ich so, ey, nee, Humor ist nicht in dieser Welt zwangsläufig vorgesehen. So, und dann fing das an, dass wir das erschaffen haben. Und wenn man sich so die Ressourcen anguckt, sind auch ganz viele dieser Zitate noch relativ ernst und so. Ja. Das einzig Lustige in der Tierswelt war eigentlich der Stil, in dem wir das gezeichnet haben und diese Zitate aus Film und Fernsehen. Und selbst die waren nicht immer lustig. Mhm. So, und dann setzen uns halt an diesen Tisch und ich sage halt, wie geht's denn los? Und ich weiß nicht mehr, wer als erstes ein Wort gesagt hat. Die öffnen halt quasi immer und sagen so, wir hängen hier sonst so rum oder irgendwie sowas. Und wirklich in meinem Kopf war sofort, fuck. Die wollen das witzig machen.
Ja. Scheiße. Da ging alles los.
Was mache ich denn jetzt? Und auch so jeder, und ich sage immer, die Jungs sind auch so eine soziale Abrissbirne gewesen. Ist halt wirklich so, irgendein Charakter begegnet denen und die so, hallo, kann ich den abstechen?
Ja. Ich will den Sachen aus seinem Rucksack klauen.
Genau, du kannst jetzt den nicht abstechen. Und dann entstehen so Situationen, wo einer vorne mit dem versucht, so soziale Proben zu erfüllen. Der andere holt so seinen Schraubenzieher aus der Tasche. Der dritte meint so, wie nah stehe ich denn an dem dran? Also kann ich den vielleicht schleichend erwürgen? So? Und was zum Scheißhenker geht denn hier ab? Und das ist irgendwas, was ich dann natürlich auch so, wo ich gemerkt habe, ey, das ist Gold. Das muss Teil dieser Welt sein. So, und in den späteren Welten ist das für mich der größte Lerneffekt. Humor in Pen and Paper kann meiner Meinung nach am besten entstehen, wenn ich als Spielleiter die Welt ernst nehme, aber meine Spieler nicht.
Ja.
Und für mich ist so eine der lustigsten Welten, die ich je gesehen habe, ist halt Scheibenwelt. Und diese Welt, in der sind Dinge, die machen für mich keinen Sinn, aber in der Welt machen die perfekten Sinn. Also dann ist halt so die Idee, dass, keine Ahnung, der Tod auf einmal der Weihnachtsmann sein muss. Und in dieser Welt begegnet nicht der Tod irgendwem und die sagen, das macht ja gar keinen Sinn, sondern er sagt so, ach, hallo Tod, ach, du bist jetzt der Weihnachtsmann. Ja, kein Problem, weiter geht's. Mhm. So, und für mich ist das auch so, und so als Überleitung zu dem, als ich angefangen habe, eure Pen and Paper zu sehen, sind natürlich auch ganz viele so Aha-Momente gekommen. Und bei Animal Squad war für mich zum Beispiel einer, krass, man darf Humor in seine Welt einbauen. Und das scheitert nicht automatisch gleich. Die können Tiere sein, die 9/11 verhindern. Und das kann was Gutes sein. Mhm. Und das kann den Spielern Freiheit geben. Und dafür muss aber dann auch die Welt den Spielraum geben. Für dich, Wichser, zum Beispiel, dein Würfelsystem war so ein richtig krasser Aha-Moment. Als ich gemerkt habe, so viel Spaß Würfeln macht. Am Anfang dachte ich halt, Würfeln ist geil für Anfänger. Mhm. So, baue so viel Würfeln ein, wie es geht. DSA ist ein cooles System, orientiere dich an DSA, da wird pausenlos gewürfelt. So. 3 Würfe auf jede Probe, ja, ja. Kämpfen ist irgendwie 17.000 Würfe in jedem Kampf und so. Und ich dachte, das ist cool. Und dann kamst du mit einem System, das viel simpler ist, wo es gerade rausgeht, wo Leute dazu eingeladen sind, schnell mal eine Probe zu machen. So, und dann habe ich das so geguckt und habe da auch ganz viel draus gelernt. Und da habe ich, das Würfelsystem war, glaube ich, so das Hauptding, was ich in Modern Manor mitgenommen habe. Mhm. So, und für Ultracore habe ich aus deinem was ganz Interessantes mitgenommen. Ich habe davor immer noch da gesessen und habe meine 4 Spieler als Chaoten betrachtet. Ich habe die als Chaospol in meiner ordentlichen Welt gesehen. Und das finde ich eine Stärke des Formats. Ja, total. Aber ich habe das immer so gesehen, als du kämpfst konstant. Ich bin halt so mit so einem Riot-Shield, halte ich die so zurück und ich weiß, dass das, was die politisch wollen, schon richtig ist, aber ich kann, muss ab und zu. So, und dann habe ich gesehen, du hast halt mit Spielern gespielt, denen du Respekt als Spieler entgegengebracht hast, denen du zutraust, diese Welt kurzzeitig zu übernehmen. So. Und denen sich zurückzulehnen und sagen, okay, mach mal. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, fuck, meine Spieler können das schon auch. Die sind halt, die machen das jetzt auch seit 6 Jahren. Und das ist bei Ultracore so krass zum Tragen gekommen, dass diese 3 da sitzen und einfach im Grunde auch mal, es gab Situationen in diesem Format, hab's jetzt dann auch noch mal geguckt in der Vorbereitung, wo ich 5 Minuten so gut wie kein Wort sage oder 10. Und die machen das halt. Die spielen ja, ja, halt so für sich. Und die sind alle so eine Mikro-Miriam. So. Und ich denke dann so, voll schön so, dass das auch so geht.
Das ist mit der Zeit aber natürlich auch einfach dazugekommen, ne? Also wenn man jetzt auch mal vergleicht, so Tears und jetzt die neueren, also sowohl bei uns als auch bei den Spielern, als auch in der technischen Ausstattung und so weiter, haben wir mittlerweile, glaube ich, auch einfach so viel gelernt. Mhm. Und es hat sich so krass verändert.
Wie das einfach aussieht, Pen and Paper.
Ja, muss man auch wirklich sagen, ist echt krass.
Am Anfang saßen wir irgendwie zwischen so ein paar alten Pappressourcen, die irgendwie, also ohne Spaß, ne? Dieser Screen, auf dem das Feuer lief, da haben wir, glaube ich, damals diese, es gibt doch diese Kaminfeuer-DVD. Ja, genau. Die haben wir immer als Gag gekriegt, weil die hat damals irgendwie Kirchmedia musste die mitvertreiben oder so. Die haben uns die immer geschickt. Da haben wir die genommen und das hat, glaube ich, Hannes einfach so gestempelt, kopiert in Reihe und das lief hinter diesem Haus als Feuer. So. Und dieses Ding hat irgendwie Gunnar so, ja, ich habe hier noch so ein altes Stück, das war ein Flugzeug vorher, das ist schon grau, können wir als Haus nehmen sonst.
Geil. Ja. Und jetzt haben wir einfach eine Laura, die unfassbar, das sieht man jetzt ja bei Tabor, bei Carcosa hat man es auch gesehen, die einfach Bücherregale baut, indem sie Bücherrücken einzeln aufklebt in dieses Regal.
Ja. Es ist schon krass, aber auch vom technischen produktionellen Aspekt, also sowas, was Schnitt angeht und auch so die Atmosphärenmusik und dann irgendwie die Soundeffekte und so, wo auch da super viel gelernt wurde, was auch echt nochmal einen Mehrwert gibt irgendwie dem Ganzen.
Voll, auch dass du musst nicht das mehr an Sachen ansagen. Also ich habe jetzt bei den letzten, die Tonleute zum Beispiel so erfahren, also jetzt waren ein paar Momente auch im Wiedergucken, wo halt keine Ahnung, wir sind in einem Haus, das hat 3 Ebenen. Eins davon ist eine Bar und das nächste ist ein Labor. Und das ist nicht vorher abgesprochen, dass das so aussieht. Komplette Improvisation. Und die gehen runter und in der Sekunde, wo ich sage, okay, kommt runter in so einen dunklen Teller, fährt sofort jemand den Regler runter. Mhm. Und die Musik ist aus der Kneipe, hört man noch so im Hintergrund mit so einem Hall drauf und sich denkt, was zum Henker? Das fällt einem nicht mal auf,
genau. Weil
das
so gut ist. Ich muss auch sagen, ich krieg das während dem Spiel null mit, diese Impro. Und dann schreibt jemand, oh, die atmosphärische Musik bei Minute. Und ich mir, was? Ich hab überhaupt nichts mitbekommen. Und dann schaue ich es mir an und denke mir, ja, das ist ja richtig geil.
Das fand ich bei Carcosa, fand ich's krass, weil da war es tatsächlich so, da gibt's so einen botanischen Garten oder so ein Greenhouse, ne? Und als wir da reingekommen sind, oder ihr da reingekommen seid, gab es plötzlich so einen Fliegensound oder von so fliegenden Bienen oder so weiter. Und der war auch tatsächlich 3D und das ist an uns vorbeigeflogen.
Wow.
Und ich habe es tatsächlich mitgekommen und war voll irritiert, weil ich dachte, hä? Das habe ich doch niemandem gesagt. wo kommt das plötzlich her?
Habt ihr das so Momente, wo ihr denkt, krass, wie gut ist denn das?
Ja, total. Also da war ich wirklich komplett perplex, dass es einfach so, ne, einfach so da war. Und ich glaube, um auf den Punkt zurückzukommen, die Spieler und die Spielerinnen haben sich ja auch komplett weiterentwickelt. Ne? Also wenn man echt überlegt, wie die 4 am Anfang waren und jetzt, das ist ein meilenweiter Unterschied. Die sind Profis, kann man
sagen. Insgesamt, ich glaube, am Anfang ist auch so, das ist natürlich auch dann so ein bisschen meine Schuld gewesen, weil ich auch ausgestrahlt habe, so eine Mentalität von, ach Jungs, das geht jetzt nicht so. Also jedes Mal, wenn ich sie getadelt habe, außerhalb der Welt, habe ich natürlich Zuschauerinnen und Zuschauern auch suggeriert, die machen halt was falsch. Mhm. So, das sind halt Anfänger. Und jedes Mal, wenn man das mit seinen Spielern macht, vor einer Kamera, und das ist halt auch ein großer Unterschied zu Privatspielen, da kannst du halt kurz mal sagen, ey, mal OT, Micha, das geht gerade nicht so. Das nervt, wir können das jetzt nicht machen, lass uns mal bitte zurückkommen zum Spiel. Und solche Konflikte entstehen, egal wie professionell das ist. Das ist immer frustrierend, im Spiel zu scheitern.
Ja.
So, und jeder kennt Würfelunglück und da kann man sich irgendwann nicht mehr zusammenreißen. Aber in dem Moment, wo ich dann das so vor der Kamera hab aus irgendwie wahrnehmen lassen, ist das natürlich auch Kacke. Das ist dann auch in der Wahrnehmung so. Und das hat, und das kann man ja auch so, ich weiß nicht, wie sehr die vier das auch so mal offen sagen, das hat auch einfach dazu geführt, dass natürlich es Zeiten gab, in denen die keine Lust auf dieses Format hatten. Mhm. Und als das erste Mal so als Feedback, ich glaube, Simon war so der Erste, der irgendwann auf mich zukam und gesagt, ey, ich fühle echt einen krassen Druck. So, ich habe das Gefühl, ich muss immer sau witzig sein. Und wenn ich was falsch mache, also bei Beards gab es, glaube ich, so eine Situation, wo dann wirklich Leute Nils Spielweise so kritisiert haben, dass er meinte, ey, ich weiß, ich habe ins Forum geguckt, da waren 200 Posts, nur wie scheiße ich spiele. Mhm. So, und das er hat das wirklich professionell gesehen, hat da mit mir drüber geredet, so, und das ist irgendwie auch ein bisschen natürlich meine Verantwortung mit, so sehr das natürlich seine Schuld ist. Und ich glaube, das war auch für mich so ein krasser Lerneffekt. Ich muss irgendwie auch den Spielern die Möglichkeit geben, sich selbst zu reflektieren und als gleichwertiges Mitglied dieser Runde diese Welt mitzugestalten. Ich kann mich nicht da hinsetzen und sagen, ja, und jetzt biet mir mal was an.
So. Ja, das ist natürlich auch so dieser Prozess, der dann entsteht, dass die Individuen irgendwie so ein Gruppendenken entwickeln und man nicht so sagt, so, ah, ich war heute gut und der war heute schlecht, sondern dass man sagt, die Gruppe, ne? Und dass man auch manchmal den Ball zuspielt und sagt, und ich weiß, ich habe gecheckt, worauf du hinaus willst und ich mach das jetzt so. Ja. Das ist natürlich, das muss entstehen, ne? Das ist anspruchsvoll. Das klappt nicht immer.
Es
und
ist auch schwer. Keine Ahnung, bei Tiers war jedes Mal, wenn jemand was gelootet hat, der andere, wieso kriegt er denn was? Ich suche auch noch mal.
Ich glaube, das ist super schwierig, wenn du dir am Ende der Session denkst, so, ah, heute war ich gut oder heute warst du schlecht.
Ja,
so.
Das bringt überhaupt nichts.
Das funktioniert nicht und das ist natürlich auch blöd, weil bei den Zuschauern kommt das natürlich immer so an und auch der passt nicht rein und der ist gut und der ist schlecht und der hat mir gar nicht gefallen. So. Das ist natürlich für den Zuschauer ist dieser Gruppenaspekt oft nicht so wichtig und man denkt sich immer so, nein, ihr versteht es falsch. Gerade weil diese Figur so nervig ist, funktioniert die Gruppe so gut.
Ey, voll. Ich finde Störcharaktere auch so gut.
Ja, das ist so wie Leute, die Breaking Bad schauen und sagen, ach Mensch, diese Skyler, die nervt ja total. Und du denkst dir, nein, es ist so wichtig,
dass
es der dramaturgische Antipol zu Walter White ist. Die ist notwendig, damit die Serie funktioniert. Aber die Leute checken das halt nicht und sagen, nee, nervig, die soll weg. Ja. Und du denkst dir, ihr versteht gar nicht, dass es so gut funktioniert, weil es so ist.
Ich habe irgendwann mal so ein super spannende, war so eine Doku über Piratenfilme. Und da hat irgendjemand dann darüber geredet, wie ein guter Piraten. Und jede, also gerade diese alten Genre folgen ja immer so Regeln. Jeder Western braucht so eine irgendwie Turnover und so eine Crucifixion. Das ist dann die Szene am Ende, wo der Bösewicht gerichtet wird. Und der hat halt gesagt, in jedem guten Piratenfilm muss es Probleme mit dem Segel oder dem Anker geben. Mhm. Denn das ist eine fortlaufende Reise. Und wie langweilig ist das, wenn die immer vorausgeht? Mhm. Es kann nicht immer nach vorne gehen.
Ja.
Weil Piraten keine moralisch interessanten Bösewichte sind. Die kommen nie an moralische Challenges. Die sind böse und die wollen das haben und die sind gierig. Und darum müssen die mit echten Problemen konfrontiert werden. Mhm. Und eine Pen-and-Paper-Runde, in der ich einen Drachen jage, ist so langweilig, wenn da nicht ein Störcharakter dabei ist. Weil natürlich der Drache der Böse ist und wir sind die Guten. So. Und böse Charaktere kann man kaum spielen, weil die keine Motivation haben.
Ja.
Chaotisch gute Charaktere, die kann man richtig gut spielen. Mhm. Und für mich so, ein Gunnar ist ein Segen in der Runde zum
Absolut.
Beispiel. Der spielt nur Trolle. Und das macht so Bock, mit ihm auch als Spieler zu interagieren, weil der nur nervt.
Ja.
So. Und das bereichert eine Runde so sehr, weil du halt die auch mal kurz machen lassen und kannst.
Ich glaube, wir alle haben ja irgendwann auch den sehr ernüchternden, die Lektion gelernt, dass egal wie gut das Abenteuer ist und wie sehr man sich die Mühe gibt, das wahre Gold ist die Interaktion der Spieler
untereinander. Ist es,
Und das ist ja so wichtig. Wenn jetzt alle Spieler sagen, ja, wir sind alle einer Meinung, wir sind alle an einem selben Strang, wir gehen jetzt in die Höhle und töten den Drachen.
Dann hast du keinen Anführer hinterher.
Ja, du hast keine Show.
Danke.
Ja, du hast keine Show. Du brauchst die Interaktion dazwischen. Deswegen ist es so wichtig, dass du Charaktere hast, die da so Würze reinbringen und die auch nochmal Grundsatzfragen stellen und warum machen wir das überhaupt und die anderen dann aktivieren. Weil viele Charaktere sind gut, aber müssen aktivieren werden durch andere, weil die nicht einfach sagen, übrigens meine moralischen Vorstellungen sind A, B, C, D. Hm. Die brauchen jemanden, der sie dazu bringt, diese Diskussion zu führen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die auch dazwischen schießen und sich gegenseitig befruchten.
Und das hat ja meistens auch nichts mit den Spielerinnen zu tun, sondern da gibt es ja auch oftmals so eine Verbindung, die Zuschauer zwischen den Charakteren und den Spielern irgendwie und den Spielerinnen irgendwie bringen. Dass es dass oftmals gesagt wird, ja, aber keine Ahnung, Miriam ist irgendwie total langweilig, die bringt ja gar nicht den Plot voran. Mhm. Ja, aber ihr Charakter ist halt auch so angelegt, dass sie eben nicht der Typ ist, der den Plot voranbringt. Das liegt halt nicht daran, dass Miriam so ist, und das ist nur ein Beispiel, sondern das liegt halt daran, dass der Charakter halt so angelegt ist. Aber die Rolle des Voranbringens müssen halt andere Charaktere dann ausnehmen. Ne? Das macht's halt so spannend. Und nur so kommt halt die Geschichte voran.
Wie sehr beeinflusst ihr zum Beispiel Charaktererstellung? Weil wir reden über das Thema ja gerade. Und das war für mich auch so einer der krassesten Lerneffekte. Weil ich habe irgendwie meine Spieler damals relativ hart rangenommen, was so was geht nicht. Und das hat irgendwie so darin resultiert, dass manche von denen sich am Anfang so ein bisschen verloren fühlten. Also Budi zum Beispiel hat in Tears und Beards einen Charakter gespielt, der im Grunde nie glänzen konnte. Und Morin Manor war das erste Mal, dass ich ihm auch die Freiheit gegeben habe zu sagen, mach einfach, was du willst. Und er hat zum ersten Mal einen Charakter gefunden, wo ich das Gefühl hatte, er kann wirklich diese Runde so bereichern, dass das sich für ihn auch befriedigend als Spielerlebnis anfühlt.
Also bei der Charaktererstellung habe ich jetzt noch nie wirklich eingreifen müssen oder so, aber ich überlege mir natürlich die Spieler, die ich einlade. Und überlege mir dann natürlich schon so, wenn du jetzt 4 Chaoten hast, das funktioniert nicht. Wenn du 4 ruhige hast, das funktioniert nicht. Du brauchst eine Mischung.
Den Luxus hatte ich halt nicht.
Genau, absolut stimmt. Ja, du musst halt mit 4 Chaoten arbeiten.
Aber das war wirklich meine größte Angst am Anfang.
Schon immer so ein bisschen, und du hast so Archetypen im Sinn und tatsächlich erfüllen die relativ verlässlich dann auch die Rolle, die du denen so zusprichst. Jetzt nicht 1:1, aber du weißt, ja, der wird eher den vernünftigen, rationalen Spielen, der eher den Chaoten, der den Troll, der den Feigling und so. Und so kann man durch die Spieler- und Spielerinnenauswahl schon ein bisschen steuern. Aber kannst du natürlich nicht.
Ne? Aber das ist ganz spannend, weil das hatte ich wirklich was, wo ich am Anfang oft drüber nachgedacht habe, dass ich halt einfach in meinen privaten Runden, ne, gibt's immer den einen Kumpel, der spielt einen Elfen. So, das ist dann, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber uns war das immer der introvertierte Typ so. Und der will immer einen Elfen spielen, die können ja auch alles, die sind halt nur hammergeil und die können durch die Zeit sehen und die Zeit auch biegen und die können zaubern und schießen und alles. So. Ja. Und dann gibt's halt immer den einen Typen, der will so einen vermeintlich bösen, großen spielen, der alle kaputt hauen kann. Und dann gibt's den einen, der will halt einen Gaukler spielen und so. Und wie sich in so einer Freundesgruppe in der Regel ja auch sozial gesunde Dynamiken entwickeln, so baut sich so eine Runde dann auch auf. Und diese Dynamik nimmt man mit in so eine Pen-and-Paper-Runde. Und meistens spielt man dann entweder jemand, der ist ganz anders oder der ist genauso, aber diese Dynamik existiert. Und es gibt dann den einen, der läuft vor, und es gibt den einen, der läuft hinterher, es gibt den einen, der hinterfragt, und es gibt den einen, der macht das und das. So. Und ich saß auf einmal vor dieser Runde von 4 Spielern, die alle On-Air-Persönlichkeiten sind, die alle nur die Dynamik kennen. Ich bin vor einer Kamera, ich bring das Ding jetzt nach Hause. So. Ja. Die packen sich eine Sendung auf die Schulter und tragen die dann los. So. Und die alle haben am Anfang so gegeneinander gespielt, weil sie das Gefühl haben, nee, das geht jetzt voran. So. Und wenn einer mal eine Sekunde durchatmen wollen kann, dann, haha, Schwachstelle, jetzt geht's ab.
So. Ja, das fand ich in deinen Analysen auch gut, dass du gesagt hast, die hatten die Idee, man könne Pen and Paper gewinnen. Ja, es gibt am Ende einen Gewinner. Damit ich gewinnen kann, musst du verlieren.
Ja.
Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein.
Ja, aber es hängt natürlich auch einfach mit den Persönlichkeiten zusammen, genau wie du es gerade schon gesagt hast. Ich habe ja die Runde bei der letztjährigen Gamevasion gemacht, wo wir auch halt 4 InfluencerInnen-Typen da hatten. Und das war für mich schon anstrengend. Also das war super spaßig am Ende. Und ich habe am Ende gedacht, ey, lief alles super cool. Aber am Anfang dachte ich so, oh Gott, worauf hast du dich hier eingelassen? Weil genau das halt dann auch wieder so kommt, ne? Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich so ein bisschen die Typen halt aussucht, so wie Florentin es gerade gesagt hat. Und ich glaube, als Spielleiter, das Einzige, was man vermeiden muss, wo man so ein bisschen reingerätschen muss, ist, dass sich Leute verskillen in Häkchen. Dass sich Leute irgendwie Skills drauf schaffen, die absolut im Abenteuer nichts bringen werden. Wir hatten das bei Carcosa, hatten das mit dir. Du hattest halt so ein paar Sachen, du warst halt Kunstkritiker und
dann sitzt das machst du halt aber mit Absicht. Da. Ja, das mag ich nämlich so auch voll gerne. Nutzlose Typen bauen. So.
Und dann wolltest du irgendwie, ich glaube, du wolltest Musikanalyse, es hat noch einigermaßen gepasst.
Ja.
Und dann wolltest du aber auch irgendwie was mit irgendwie Schreiben, irgendwie
schriftlicher Ausdruck.
Genau, 90% schriftlicher Ausdruck.
Und ich habe halt gesagt,
es macht absolut Sinn, dass du das hast, aber du wirst es nicht benutzen. Ich warne dich jetzt vor, Florentin. Und du meintest so, nee, ich nehme das trotzdem.
Ich glaube, das ist die natürliche Entwicklung des Rollenspiels. Wenn du anfängst, willst du der beste Powergamer sein und du steckst alles in Schwertkampf.
Richtig.
Aber irgendwann bist du das genaue Gegenteil und steckst alles in Backen.
Ja, richtig.
Und der Meister leistet schaut dich an und sagt, Backen? Das werde ich nicht backen.
Das finde ich aber auch ein guter Punkt. Immer wenn ich Kommentare lese, wo jemand dann anfängt, Leuten zu erklären, wie man das besser regelwerktechnisch spielen kann, denke ich immer, bin there, done that. Ich weiß nicht, ich will da auch niemandem zu nahe treten, aber jedes Mal, wenn man sowas in den Kommentarbereich hackt, lesen wir alle nur raus, dass du erst seit 1,5 Jahren das spielst. Du warst auf 3 Runden dabei, in denen wahrscheinlich in allen 3 irgendjemand mit am Tisch saß, dachte, Alter, nervt das, ey.
So. Ja, diese Erwartungshaltung, ich finde das immer wieder spannend, auch weil du gesagt hast, der Kommentar kommt, der Charakter bringt den Plot nicht voran. So, also es gibt bei manchen Zuschauern und Zuschauerinnen die Auffassung, gute Pen-and-Paper-Spieler sind die den Plot möglichst schnell und effektiv lösen. Also die auch dann wirklich sagen so, ich füge sofort alle Hinweise zusammen, ich mache immer genau das Richtige.
Gib mir das nächste! nächste Puzzlestück.
Wo man einfach sagt so, nein, das ist das genaue Gegenteil. Ja. Es geht auch darum, wie sie das Abenteuer lösen. Und zum Beispiel bei Tabor, da ging es darum, dass ihr pubertierende Jugendliche spielt, die natürlich nicht immer die richtige Entscheidung treffen. Ja. Das ist ja genau die Idee. Ihr seid überfordert, ihr wollt angeben, ihr seid schüchtern, ihr seid feige. Das ist doch das Interessante. Wenn jeder Charakter immer sagen würde, wir machen jetzt das und das und das und du lenkst den ab und ich gehe dahin und dann hole ich einen Schlüssel und dann lassen wir das. Das ist doch langweilig. Es geht darum, wie die Charaktere das Abenteuer lösen.
Ich find's witzig. Das gibt's ja, gibt's wirklich überall. Es gibt mittlerweile auch so Fachbegriffe für genau diese Charaktere. Das sind Quarterbacks. Das sind nämlich die Leute, die das gesamte Team hinterher schleppen. Mhm. Die im Endeffekt alles alleine machen und alle anderen Leute rennen halt nur hinterher. Und das ist halt für alle Leute außer diese eine Person halt langweilig.
Die sind ja auch immer so genervt von den anderen und die machen auch immer keinen Hehl draus. Also ich war in Runden, wo wirklich jemand dann so, immer wenn jemand anders angefangen hat, irgendwie Roleplay zu machen, sich so zurücknehmen, Mann, ey. Ja,
es hilft doch wirklich auch keinem weiter. Wir wollen doch alle Spaß haben am Tisch. Das ist irgendwie die Kernessenz und
Ich finde, das stimmt nicht. Wenn du eine Gruppe hast, wo die Leute hast, die so Pen and Paper spielen und denen das Spaß macht, gerne. Und dann kannst du als Meister auch sagen, ich gebe euch die fucking härtesten Rätsel der Welt, ich gebe euch die fucking härtesten Gegner der Welt mit 100 Sonderfertigkeiten und schaut, wie ihr den Kampf überlebt. Und wenn die Bock haben, die Regelbücher zu wälzen, mit genau welcher, was brauche ich, gerne, macht das, aber geil. Halt wichtig, aber erfordert nicht, dass alle so spielen.
Genau richtig. Es ist wichtig, dass alle am Tisch Spaß haben und das bedeutet, Leute, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was man als Spielleiter irgendwie mitmachen muss. Du musst wissen, wer sind deine Spieler und deine Spielerinnen. Du musst genau wissen, was sind das für Leute, woran haben die Spaß, was erwarten die von dem Abend und von der Runde. Und wenn du das dann hast, dann kannst du daraus auch die Aufgaben quasi bauen, weil dann hast du die Aufgaben, die der Paladin irgendwie lösen kann, indem er nach vorne rennt und alle Monster umschlachtet. Du hast die Rätsel, die auch Leute lösen können, die vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind. Und du hast die sozialen Interaktionen. Du nimmst vielleicht auch die ruhigeren Spielerinnen noch ein bisschen mehr an die Hand und nimmst sie ein bisschen selbst mit nach vorne, weil du weißt, du musst darauf achten. Das ist, glaube ich, wirklich das Allerwichtigste. Wenn man das beachtet, dann kann man eigentlich wenig falsch machen.
Ich finde das dann auch immer super interessant. Irgendwer hat mich neulich mal so im Stream gefragt, also das war, glaube ich, ein YouTube-Kommentar. Ziemlich langer Kommentar, wo jemand meinte, ich habe gerade erst angefangen zu meistern und ich habe immer konstant das Gefühl, dass ich nicht gut genug vorbereitet bin und so und dass meine Spieler einfach mit mir nichts anfangen können. Ich bin immer überfordert mit Situationen, so. Was kann ich machen, wenn ich ein schlechter Meister bin? Und meiner Meinung nach ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich über die Zeit so gelernt habe, dass man viel zu wenig Verantwortung für so eine Runde seinen Spielerinnen und Spielern gibt. So.
Ja, stimmt.
Im Grunde ist das ein konstantes Hin und Her. Und es gibt Spielerinnen, die haben das Problem, dass sie sich in so eine Runde setzen und quasi einen Meister angucken und die Meisterin sagen, ja, jetzt belustige mich mal. So.
Ja.
Und das ist eine richtige Scheißdynamik. Und umgekehrt ist aber auch voll die Kackdynamik, wenn du dich hinsetzt und sagst, jetzt viel Spaß in meiner Welt.
So. Ja. Oder den Spielern zu vermitteln, ihr trefft gerade die falsche Entscheidung.
Genau, so geht das nicht.
Muss man auch aufpassen.
Und das ist halt so ein Problem, finde ich, das sich dann multipliziert über die Zeit. Weil Spielerinnen und Spieler mit dir gemeinsam an diesem Tisch erschaffen. Und du hast eben ganz schön gesagt, es geht darum, dass alle Spaß haben. Und dieser Spielleiter, diese Spielleiterin vor euch, die möchte auch Spaß haben vielleicht, ne?
Ja.
Und vielleicht findet die das gar nicht so geil, wenn du dir deinen 25 Körperkraft-Trollzacker baust, der im Grunde jeden Menschen sofort spaltet, der ihm begegnet. Und die anderen Charaktere können keine 2 Minuten mitspielen. Und jedes Mal, wenn ihr was findet, stellst du in Frage, ob das vom Gewichtswert noch in den Beutel des Halblings passt. So.
Das ist ein bisschen Unterschied, ne, zwischen Brettspielen und Rollenspiel. Bei Rollenspiel hast du halt den Spielleiter. Mhm. Und man hat automatisch irgendwie den Blick auf diese Person, dass der oder diejenige ja so ein bisschen außen steht.
Ja.
Der ist nicht Teil der Gruppe, aber das ist eigentlich Quatsch. Das ist genauso ein Spieler am Tisch wie alle anderen auch. Auch der will Spaß haben oder die will Spaß haben. Bei Brettspielen hast du es halt in der Regel nicht. Da hast du eine gleichwertige Leute, die am Tisch sitzen. Ja, okay, der eine hat vielleicht mal eine andere Rolle als der andere. Aber allgemein spielen alle irgendwie gemeinsam um dieses Brettspiel herum. Mhm. Und das ist eigentlich bei Rollenspiel auch. Aber durch die andere Rolle des Spielleiters, dadurch, dass der immer so ein bisschen abseits der Gruppe sitzt, hat man halt das Gefühl, dass es nicht so ist. Aber es ist eigentlich irre.
Es ist halt so schade, dass manchmal einfach, ich hatte auch schon Spieler, da habe ich irgendwann dann gesagt, ich bin nicht die Konsole, so, ne? Also ich bin nicht dein Spielmedium, sondern ich spiele mit dir. Das ist die Konsole und auf der spielen wir so, gemeinsam. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie du sagen kannst, ja, Moment mal, so geht das halt nicht, so, und schlägst 2-mal drauf und gehst ins Menü und stellst die Steuerung um. So.
Ja, das stimmt schon. Es sind natürlich auch immer so Idealvorstellungen, ne? Natürlich kann das kein Spielleiter und Spieler erfüllen, weil du hast, also ich zum Beispiel als Spielleiter weiß auch ganz klar, ich habe an gewissen Dingen mehr Spaß als an anderen.
Ja, logisch.
Und also ich zum Beispiel, ich mag Kämpfe einfach nicht so gerne. Ich weiß aber, dass Spieler und die Zuschauer Kämpfe sehen wollen.
Oh, meine ich auch,
das ist so langweilig. Und deswegen baue ich Kämpfe ein und sag, es gehört dazu und ich bin ja auch professionell genug, sag ich mal, das dann zu geben, weil ja. Ich kann ja auch Kompromisse eingeben, aber natürlich will man schon, es ist immer auch ein bisschen Kampf, die Spieler haben ihre Vorstellung, der Meister hat eine Vorstellung und ich krieg auch manchmal so Nachrichten so mit, ich habe da einen Spieler und wir kommen einfach nicht zusammen und man muss auch einfach mal sagen, es gibt einfach unterschiedliche Vorstellungen von Pen and Paper und irgendwann muss man einfach sagen, wir passen einfach nicht zusammen
vielleicht. Hey, voll, da bin ich voll bei dir.
So, wir passen einfach nicht zusammen, wir wollen einfach unterschiedliche Dinge so und wir können nicht, irgendwann kann man nicht mehr keine Kompromisse mehr eingehen, dann ist auch Schluss.
Ja, das du ist kannst halt Fußball nicht mit 5 Stürmern spielen. So, richtig, das ist halt schwierig einfach und das ist immer so ein blöder, typisch deutscher Vergleich so, aber so, ich hatte halt Runden, die fühlten sich so an, dass ich da halt sitze und wenn niemand hinten dran stehen will und irgendwie für Sicherheit sorgt, wenn niemand vorne stehen will und wenn irgendwie keiner so versteht, dass da eine Gruppendynamik entsteht und dass Spielleiterinnen und Leiter Teil dieser Dynamik sind, ist das richtig schwer.
Du hast natürlich auch gesagt, du musst natürlich schauen, dass die Spieler Spaß haben und was denen Spaß macht, aber man darf sich selber dabei nicht vergessen.
Das ist korrekt, ja.
Und auch wenn du die Nachricht kriegst, irgendwie, ja, ich komme mit meinen Spielern nicht zurecht und so, muss man auch einfach sagen, vielleicht bist du kein schlechter Spielleiter, sondern du hast einfach die falschen Spieler oder die falsche Gruppe.
Gleich habe ich auch gesagt.
Ja. Ist halt blöd, wenn man das halt seine besten Freunde sind.
Ja, da kann man dann nichts machen.
Und wir haben
dann
natürlich den Luxus, einfach irgendwie Leute einladen zu können in unsere
Pen-and-Paper-Runden. Oder bei mir wächst das halt zusammen. Also ich hatte den Luxus, dass diese 4 einfach gezwungen waren, immer wieder zu kommen. Ich sag, es gab eine Phase, in der einfach auch wirklich jeder von denen ausnahmslos hat mir mal geschrieben, so oder mich privat angesprochen bei einem Bier so und hat gesagt, ey, Pauke, mir macht das einfach keinen Spaß mehr. Kann ich mal aussetzen. Und dann setzen die mal aus, aber dann kamen die halt auch wieder zurück. Und über die Zeit ist immer und immer mehr eine gesunde Dynamik entstanden, in der die alle in dieser Runde ihren Platz finden. Und mittlerweile ist es für mich wirklich faszinierend, dass man an so einen Tisch kommt und die setzen sich hin. Und eine der größten Änderungen in den letzten 2 Jahren Pen and Paper war, dass ich irgendwann auf die zugegangen und gesagt habe, Jungs, lass mal wieder einfach nur Freunde sein, die Pen and Paper spielen. Mhm. Keine Handys in den Pausen. Lass mal bitte vorher nicht groß irgendwie Sachen spoilern und danach direkt auf Feedback eingehen. Lass uns mal an den Tisch kommen und wir setzen uns hin und wir spielen nur für unseren Spaß. Und da stehen Snacks auf dem Tisch und so. Und das hat so krass uns allen geholfen, wieder an diesen Tisch zu finden, als Leute, die gemeinsam spielen wollen und nicht müssen. So. Und das ist, glaube ich, so mit die größte Herausforderung an dieser Runde für mich gewesen, weil ich vorher das nicht kannte. Vorher kannte ich nur Runden, wo du, wie du schon sagst, dir das aussuchen konntest. Wo du sagen konntest, ey, das passt halt gerade nicht mit dir, Bettina, so, dann bist du halt jetzt mal kurz raus. Oder dann machst du eine andere Gruppe oder wir machen mit dir eine zweite Gruppe auf. Ja. Und das ist super, super interessant für mich gewesen zu sehen, okay, es gibt keine Option, außer zu wachsen. Mhm. Wir müssen jetzt besser werden, sonst kommen wir nicht zusammen.
Ja, stimmt schon.
Ja. Du hattest eben gesagt, das fand ich ganz spannend, dass du natürlich weißt, was dir Spaß macht und was dir weniger Spaß macht. Was macht dir Spaß?
Vor allem einfach das Charakterspielen, Charaktere spielen, mit den Leuten zu interagieren, einfach zu reden und zu labern und einfach, und dann merke ich auch so, ja, ich habe jetzt eine Stunde lang nicht würfeln lassen, so, weil
das auch einfach nicht so wichtig ist. Ja, würfel mal auf Handeln.
Und dann denke ich mir gerade so, ja, das ist dann einfach egal, aber da glaube ich, hat jeder auch seine Präferenzen so und dann hoffe ich, dass den Spielern ähnliche Sachen Spaß machen und man dann trotzdem noch gut durch den Abend kommt und nicht merkt, oh, wir sind null vorangekommen heute. Aber ja, ist natürlich auch immer die Waage zwischen, was funktioniert als Show, was funktioniert für die Spieler, was funktioniert für dich. Da muss man irgendwie einen Kompromiss finden, wo alle einigermaßen zufrieden sind. Oder man einfach sagt, so machen wir es und wer darauf keinen Bock hat, es gibt genug andere Pen-and-Paper-Angebote da draußen.
Ja, so ist dann. Ja. Ich finde es ziemlich witzig, dass ihr beide gesagt habt, so Kämpfe finde ich voll scheiße. Ich muss sagen,
du findest die richtig geil.
Ich habe Anfang
gedacht, DSA-Spieler.
Ich will auch nur reden.
Am Anfang dachte ich mir halt so, ja, okay, DSA-Kämpfe sind wirklich absolute Hölle, macht wirklich absolut gar keinen Spaß.
Das ist krass, ne?
Man muss aber sagen, mittlerweile gibt es da draußen halt Systeme,
wir haben auch das sofort überarbeitet.
Einfacher machen. Das ist so gut. Also es gibt Systeme beispielsweise, wo nur die Spieler würfeln, nicht der Spielleiter. Wo man sich einfach das Spieler zurücklegen kann und wenn der Scheiße würfelt, dann hat er Pech gehabt. Dann kriegt er
einfach was heißt Pech gehabt? Was heißt Pech gehabt?
Also Pech heißt in dem Fall
tot. Dinge,
nein. Du nicht
rechnest. Bei Dungeons and Dragons tot. Du bist tot. Kannst einen neuen Charakter bauen.
Das Gute ist, da passieren Dinge, mit denen niemand gerechnet hat. Das heißt, die machen die Story spannender.
Ja,
das ist natürlich das Geile. Wenn eine misslungene Probe nicht bedeutet, dass der Plot nicht weitergeht, sondern der Plot eskaliert quasi einfach nur und bringt quasi den Plot automatisch voran. Also es gibt gerade aktuell ist so ein bisschen, Fachnerd und so weiter. Der Trend geht so ein bisschen dahin, dass man als Spielleiter mit seinen Spielern die Welt erzählt und das quasi kooperativ die Geschichte erzählt. Dass man sich nicht viel vorbereiten muss, man nimmt ein Buch, macht da irgendwie 2, 3 Würfel, ein paar Sachen aus und schon hat man ein Abenteuer sozusagen. Ne?
Ja, ja.
Und In diesen Regelwerken, wer sich das angucken möchte, Powered by the Apocalypse heißt das System, ist es eben so, die Spieler würfeln als Einzige mit zwei sechsseitigen Würfeln. Bei einer 10 oder höher haben die alles geschafft, alles geht wunderbar, genauso wie sie es wollten. Bei einer 7 bis 9 schaffen sie ihr das, was sie machen wollten, aber es passiert irgendetwas. Das heißt, die Story wird spannender, sie sind besonders laut, eine Wache wird auf sie aufmerksam, wenn sie versuchen, irgendwo lang zu schleichen, oder sie zerstören irgendwas, was sie nicht zerstören wollten. Und dadurch schreibt sich der Plot viel, viel einfacher und kohärenter. Und man hat gleichzeitig das Gefühl, dass als Spieler, dass man viel tiefer mit drin ist und viel mehr so die Story auch miterzählen kann. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und das funktioniert für Kämpfe tatsächlich relativ gut. Ja, ich kann euch auch verstehen.
Ich habe die gleiche Körperhaltung.
Ich muss sagen, ich kann es verstehen.
Für mich war am Anfang, habe ich das privat immer so wahrgenommen, je besser ich werde, desto weniger Würfel finden statt.
Mhm. Ja,
wir haben irgendwann mal eine Cthulhu-Runde ohne Charakterbögen gefunden, gespielt. Da war ich so, geil, das ist
Peak of
Gaming. Ja. So, und dann bin ich aber wieder zurückgekehrt zu, ich finde Würfeln schon auch cool, weil ich glaube, dass, also man ist ja wie ein Videospiel, es gibt so Input und Output Randomness quasi, und Würfeln ist einfach eine schöne Art von Zufall, die halt das bereichern kann. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich das nicht mochte, wenn das so einen essentiellen Anteil nimmt, dass so viel Regelwerk. Und
ich finde, Würfel sind halt immer gut, wenn du selber als Meister gerade keine Entscheidung treffen willst.
Ja.
Weil wenn du ja sagst, ich klettere auf den Baum, und dann kannst du ja als Meister einfach sagen, ja, du schaffst das. Oder du fällst runter. Aber wenn du jetzt gerade selber gar nicht die Entscheidung treffen willst, dann lässt du halt einfach würfeln. Und dann weiß der Spieler auch, das war jetzt nicht die Entscheidung des Meisters, sondern die Entscheidung des Würfels. Und dann weißt du halt, wie es geht. Und dann musst du aber auch bereit sein, in beide Richtungen irgendwie gut vorbereitet zu sein.
Ja,
jeder Spieler, der kennt das so, der ist irgendwie, der Schlüssel ist in einem Raum und der ist die Tür und du gehst an die Tür und dann sagst du, ja, würfel mal Schlösser knacken, und erst in der Sekunde fällt dir auf, ja, fuck, die brauchen diesen Schlüssel
unbedingt. Ey, niemals so story-wichtige Gegenstände hinter abgeschlossenen Türen verstecken.
Ja, es misslingt
niemals.
Und du, ja,
oder die finden noch was mal. Nicht. So, ja. plötzlich kommt Sabine rein und sagt, oh, vielleicht sollten wir die Tür aufmachen.
Ja, und da denke ich mir auch so bei Systemen, wo du wirklich alles den Würfeln überlässt, wie kannst du dann noch wirklich sicher gehen, dass interessante, coole Storypunkte passieren? Wenn du eine große Idee hast und ich habe eine Idee und ja, da ist ein großer, einer von den NSCs ist ein Spion die ganze Zeit gewesen und ich streue überall Hinweise die ganze Zeit und so. Wie kriege ich es hin, so einen dichten Plot zu machen, wenn die Würfel so viele
das treiben? Das schaffst du tatsächlich nicht. Tatsächlich musst du dich bei diesen Spielen musst du dich als Spielleiter zurücknehmen und musst sagen, ich schreibe nicht die Geschichte vor, ich habe eine grobe Idee, was es sein soll. Und wir erleben gemeinsam am Tisch, wie die Story sich entwickelt.
Okay, dann habe ich auch eine ganz wichtige, was war eine Frage, die ich heute euch unbedingt stellen wollte. Weil für mich ist eins der größten Probleme an Pen and Paper das Ende. Es ist einfach super schwer, ein befriedigendes Ende zu schreiben, das auch Zuschauer und Zuschauerinnen als befriedigend empfinden. Und bei so einem System kann ich mir das gar nicht vorstellen. Eine der Kritiken, die ich in den One-Shots in allen meinen Runden gelesen habe, war immer, ja, das Ende war ja völlig willkürlich.
Ja.
So, es war immer schwierig, so, ja, habe ich jetzt nicht gerafft, die Hinweise hat man null gefunden. Und das Problem ist, Beards ist so ein schönes Beispiel. Ich wusste ab Episode 2, ich glaube so ab Episode 1, war irgendwann so eine Umfrage, die Gesichtslosen. Dann dachte ich so, geil, das könnte ja auch Zombies sein. Und das spielt in Wirklichkeit nach Tears. Mhm. So. Und dachte, geil, du streust jetzt überall Hinweise. Mhm. Und es waren überall Hinweise. Und die Jungs haben die alle ignoriert. Klar, die haben die entweder nicht gefunden oder die sind halt so. Also ich stell mir immer vor, dass meine Spieler gingen so durch die Welt, wie kennt ihr dieses in Ghostbusters, wie der Marshmallow-Mann so. Und links und rechts sterben so Leute und überall sind Hinweise und die laufen so glücklich und halten sich auch immer für die Helden im Zelt. So, geil gelöst, Alter. Kriegen halt nichts mit.
Ja.
Und irgendwann stehen sie vor diesem Bunker und raffen, es sind ja Zombies. So. Und ich habe halt da angefangen zu versuchen, denen Freiheit zu geben. Und danach hatte ich so Schiss, dass die nichts mehr finden. Und für mich war die Konsequenz daraus Moreton Manor. Es gibt eine Welt und es ist komplett scheißegal, was sie machen. Der Plot passiert. Für das erste Moreton Manor habe ich Handlungsstränge aufgeschrieben mit Uhrzeiten. Was passiert um welche Uhrzeiten? Es ist völlig egal, ob sie da sind oder nicht. Das passiert.
Ja,
um 7 schließt der Butler die Tür auf, geht rüber und bringt das Essen dahin. So, und ich dachte, haha, jetzt habe ich sie überlistet. Und die sind im Essensraum, gehen auf den Flur, sehen den Butler, gehen zu ihm hin, kann ich mit? Fuck, was mache ich denn jetzt? Ja. Die dürfen da noch gar nicht hin. Und die so, ich würfel auf überzeugen, kritischer Erfolg. Ich so, ja, fuck, da muss ich die jetzt reinlassen. So. Und die so, haha, und überspringen so 45% meines vorbereiteten Abenteuers. Ich so, ja, cool.
Aber da habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen dann orientiert, als ich Carcosa geschrieben habe, weil tatsächlich ist es auch deutlich einfacher, wenn man so einen fixen Zeitpunkt an einem Abend hat. Man weiß, egal was die SpielerInnen machen, an dem Punkt müssen sie wieder an einem Ort kommen, wo man als Spielleiter die Kontrolle über sie hat.
Genau.
Das ist das Allerwichtigste. Und wenn man diese Punkte hat, dann hat man einen Plot, der funktioniert. Und was dazwischen passiert, ist eigentlich egal. Da können die in den Keller gehen, können, keine Ahnung, draußen Blumen pflücken, von mir aus. Aber solange sie an dem Punkt wieder an dem Ort sind, alles fein, alles gut.
Das ist geil, als ich war mal Pegasus und die haben mich irgendwie verknüpft mit jemandem, der Cthulhu-Abenteuer schreibt. Und der hat dann zu mir gesagt, er findet ein gutes Abenteuer, das er macht, ist so ein bisschen wie mit einem Kind auf dem Jahrmarkt gehen. Und du kommst so rein und du hast halt am Anfang keinen Bock, dass die im Riesenrad fahren. Weil du weißt, ey, das dauert ewig. Und die dürfen aber auch auf keinen Fall als allerletztes, weil die den Magen dann ja voll haben, auf die Achterbahn. Das heißt, okay, wir gehen erstmal zur Achterbahn. Du musst die so hinführen und sagen so, boah, guck mal hier die Bälle, aber boah, die Achterbahn!
Guck mal,
die Achterbahn! So, und die so, ja, die Achterbahn. Nee, die Achterbahn, guck doch mal! Und so, oh krass, die Achterbahn. So fahren die Achterbahn und dann müssen die aber rauskommen und sagen, war das nicht eine gute Entscheidung, Papi, dass wir Achterbahn gefahren sind? Das hat richtig Spaß gemacht. Boah, das hat mir Spaß gemacht.
Stimmt.
Und so versuche ich mittlerweile die Geschichten aufzubauen, um zu sagen, es gibt diese Highlights. Es gibt die Achterbahn, das Riesenrad, den Hotdog-Stand, so. Und die gibt's alle. Und ich muss ihn so vorgaukeln, so.
Das ist deine Entscheidung. Du kannst machen, was du willst.
Hier auch, so.
Guck mal, Hotdogs, $1.
Ja, aber trotzdem hat das bei mir einfach so oft zu einem Ende geführt, wo ich dann dachte,
Ja, Enden sind schwer. Die Frage ist halt, wann legt man das Ende fest und ab wie viel Spielereinfluss fließt da tatsächlich rein und sagt man, ja, das endet so und dann merkt man aber, die Spieler kommen da nicht hin, das funktioniert so nicht, die Einzelteile sind nicht da und es endet trotzdem, ist schwierig.
Da sag ich
deswegen mache ich Animal Squad, das endet nie, es läuft immer noch.
Deswegen finde ich, moderne Filme haben einfach Enden kaputt gemacht, Inception und so weiter, alle erwarten jetzt vom Ende, dass es irgendwas, was ein großer Reveal ist, wo man hinterher
das denkt, oh, so was?
Aber das gibt's halt einfach nicht. Manchmal ist einfach der Drache besiegt und man geht nach Hause.
Für mich ist halt auch,
was soll man denn machen?
Eine der störendsten Sachen, wenn Leute denken, weil sie einen Plot durchschaut haben, sind sie das Genie. Wenn du meinen Plot durchschaut hast, hab ich den gut geschrieben und nicht du den gut verstanden. Ich mach den so, dass du den verstehen kannst. Ja. Wenn du einen Film früh durchschaust, ist der nicht zwangsläufig super gut, aber das ist besser, als wenn du am Ende überrascht wirst. Dich überraschen ist gar nicht so schwer. So.
Ja, ich denke mir auch, ich glaube, viele Meister schreiben ja Abenteuer so, ja, mit Überraschungen und die Spieler täuschen. Ich habe mir auch überlegt, ich würde auch gerne mal mit einer Gruppe spielen, wo ich am Anfang der Runde sage, pass auf, das ist das Abenteuer, genau das passiert, das wird passieren, das wird passieren, das wird passieren, bis zum Ende, wie bei so einem Theaterstück. Und dann geht man mit der ganzen Theatergruppe auf die Bühne und sagt, und jetzt spielt das Ganze. Auch mit Würfeln und Wissen und so und schon genau zu wissen, keine Ahnung, weil wenn der Spieler weiß, der ist am Ende der Spion, kannst du ja auch ganz anders damit spielen. Es ist dann natürlich ein Spiel auf einer Meta-Ebene, aber du kannst ja den dann schon ganz anders mit ein oder du verrätst ihm dann ein Geheimnis oder so oder du bereitest dann schon den großen Reveal vor oder sowas, damit das alles nicht so zufällig ist. Könnte auch mal eine Variante sein, die interessant ist. Aber da brauchst du halt auch wirklich Spiele, die darauf Bock haben.
Ist natürlich
cooler, die nicht das Problem lösen wollen, sondern die sagen, wie erzählen wir eine coole Geschichte? Weil dann ist ein Ende auch nicht nur vom Plot vorgegeben, sondern vielleicht auch von Character Arcs.
Ja.
Dass du weißt, so am Ende stirbt mein Vater. Und ich muss am Ende der Geschichte wissen, was es heißt, ein Mann zu sein. Ich muss diese Lektion gelernt haben. Das ist mein Ende. Was der Plot passiert, ob jetzt das Raumschiff stirbt, kaputt geht oder nicht, ist egal. Aber ich muss halt diesen Character-Arc entwickelt haben. Und erst am Ende der Geschichte lerne ich, was es wirklich heißt, ein Mann zu sein oder was es heißt, ein guter Mensch zu sein. Und dann ist die Geschichte zu Ende. So. Und dann kann man ja auch so eine Geschichte bauen, dass das Ende ist und nicht irgendein Plot-Ding oder so.
Also ich finde das hammergeil als Idee. Da kriege ich dann direkt mein Imposter-Syndrom hoch. Ich halte mich nicht für einen besonders guten Autoren. Und Pen and Paper gibt mir die Freiheit zu sagen, naja, ich kann das auch nicht alles beeinflussen, vor mir selbst. Und ich muss auch sagen, keine Ahnung, ich habe eben zum Beispiel als Beispiel gehabt, ich habe es gut geschrieben, wenn du nicht überrascht wirst. Ich habe auch einfach viele Dinge richtig scheiße geschrieben. So. Also, dass Svea dann in Tiers 1 der Bösewicht ist halt richtig kacke. So. Das ist halt super dumm, das kam super überraschend. Ich habe das nicht genug verlinkt im Rest der Geschichte und so. Und dass dann, keine Ahnung, Beards auf einmal Zombies hat, das ist einfach nicht gut geschrieben, wenn das Leute überrascht.
Ja.
So.
Ja,
bei dem Ding müsste ich das ja saudicht schreiben. Ja. Das müsste eine mega gute Geschichte sein, die komplett stimmt Sinn macht.
Alles nur.
Alles so, oh, fuck, da kriege ich direkt den Zitter so.
Ich bin ja auch einfach super faul. und bereite relativ wenig vor.
Deswegen finde ich Ultrakurs so geil. Einmal die Welt schreiben, alles klar, jetzt geht's los.
Und deswegen bin ich ja auch gezwungen zu improvisieren. Also ich mache das ja nicht, weil es mir Spaß macht oder weil ich das denke, ich kann das besonders gut, sondern einfach, weil ich faul bin. Mein Problem ist aber, ich vergesse auch immer am Ende des Abends, was ich alles improvisiert habe und die 100 Namen, die ich mir ausgedacht habe und Sachen.
Das sind irgendwann alles weg.
Und am Ende in 120, was?
Ich muss das immer alles nochmal gucken. Mittlerweile habe ich ein Dokument nebenbei offen und tipp mit.
Ja, so schlau bin ich.
Und ich hatte jetzt anderthalb Seiten Dokument. Nur Stichwörter waren von Dingen, die ich erfunden habe.
Ja, ich bin, das ist der und der arbeitet da und das passiert und der fragt dich das und am Ende.
Nein, kommt so, können wir nochmal zu X zurück?
Ja, ja.
18.
Ach ja, stimmt, den haben wir ja umgebracht. Vielleicht können wir dann nochmal zu dem Haus gehen.
Ja.
Was habt ihr gemacht?
Für mich war halt auch so, das Ding ist, was ich jetzt über die letzten Jahre immer mehr gemerkt habe, es fällt mir so schwer, also man sagt ja, ich glaube, im Deutschen sagt man wirklich weiche und harte Fantasy-Welten. Also weich bedeutet ja Harry Potter. Da hängt eine Uhr an der Wand und die sagt, wann die Weasleys zu Hause sind. Und mein blöder, harter Storyteller lehnt sich zurück und denkt, wenn das geht, warum weiß Voldemort dann nicht, wo Harry ist? Mhm. Wenn man wissen kann, wo Menschen sind mit Magie.
Wenn es die Karte des Rumtreibers gibt.
Dann weiß ich doch, wo Harry ist. So, dann kann er doch da einfach hingehen und sagen, oh Harry, du bist ja in der Winkelgasse, komm auch mal mit.
Ja.
So. Und in Herr der Ringe ist das Gegenteil. In Herr der Ringe lebt jemand Lembasbrot hoch und du sagst, das ernährt für immer, das ist doch Quatsch. Dann schlägt jemand sein Buch auf, 16 Seiten, warum Lembasbrot dich für immer ernährt. So. Und so habe ich am Anfang auch immer gedacht, müssen meine Welten sein. So. Und wenn irgendwas existiert, muss man, Moment mal, warum geht denn das? So. Und ich habe großen Respekt vor Leuten, die so softe oder weiche Welten schreiben können.
Ja.
Und das war, als ich das Animal Squad gesehen habe, dachte ich, krass, dass du so viel improvisieren kannst. Weil für mich ist immer die Angst, dass ich irgendwas mache, was mit dem Rest meiner Welt nicht Sinn macht. Ja. Ich hatte so richtig Schiss davor am Anfang. Ich brauchte diese Sicherheit. Auch so als alter Fernseh-Otto brauchte ich halt so diese Sicherheit, dass das Skript genauso ist, wie ich mir das vorher überlegt habe.
Ja.
Also die ersten Skripte hatte ich noch Minutenzahlen dran. Mhm. Wie lange welcher Teil des Abenteuers ist.
Ich find's spannend, weil tatsächlich bei mir ist es genau umgekehrt. Privat spiele ich sonst immer wirklich sehr offen für alle und versuche sehr viel zu improvisieren. Dann habe ich hier angefangen und dann habe ich nämlich auch so angefangen, Skript, alles eins in Szene 1, das passiert in Szene 1, Zusammenfassung, das sind die wichtigen Charaktere und so weiter. Und ich finde, gerade bei dir, bei Tabor, finde ich es wirklich faszinierend, weil du erschaffst ja eine Welt, die einerseits nicht unbedingt was komplett Neues rausbringt. Also es ist jetzt keine Fantasy-Welt, wo man denkt, so, das habe ich noch nie gehört.
Ja.
Aber gleichzeitig fühlt es sich frisch an und fühlt sich nicht so an, als würdest du einfach von Herr der Ringe und 20 anderen Franchises Sachen einfach da reinballern. Und das hat mich bei Tabor extrem fasziniert. Und da habe ich extrem Respekt vor Leuten, die sich so eine große Welt ausdenken. Ich scheitere manchmal schon daran, mir eine Stadt zu überlegen, eine Fantasy-Stadt, und die funktioniert auf dem Papier.
Mhm.
Ich muss bei ganz vielen Sachen muss ich irgendwie improvisieren, muss ich irgendwie denken, ja, da gibt's jetzt eine Kanalisation. Alle Leute fragen, hey, warum gibt's denn da eine Kanalisation? Die Leute haben noch nicht mal Toiletten, sagt dem Motto. Ja, aber da gibt's eine Kanalisation, weil da muss ja das Monster drin wohnen. Da muss ich mir wieder was überlegen, warum es diese Kanalisation gibt und da ist eine
Ruine drunter. Muss ich dir Bücher empfehlen? Kann ich dir nachher nochmal schicken?
Ja,
da gibt's den, es gibt so ein, das heißt Thesaurus. Ich habe den Namen der Autorin leider vergessen. Ich habe schon ganz oft empfohlen. Da gibt es zum Beispiel den Positive Character Trait Thesaurus. Und dann ist so, wenn jemand gierig ist, dann ist das Folgendes. Da sind, warum ist jemand gierig? Was bedeutet das für das Leben? Was sind Dinge, die jemand, der gierig ist, oft sagt? Wo kommt das her? Wo führt das hin? Was haben die für andere Eigenschaften? Das gibt's auch für Settings.
Geil.
Da ist dann zum Beispiel in der Stadt, du bist in einem Supermarkt. Was für Emotionen herrschen im Supermarkt? Was riechst du? Was siehst du? Was schmeckst du? Wo führt das hin? Wo ist der Supermarkt? Warum ist der da?
Ja.
Und das hat mir so doll geholfen, weil ich immer mehr Sicherheit dafür entwickelt habe.
Das ist gut. Das ist auf jeden Fall super wichtig, weil Sicherheit ist, glaube ich, so, wenn man zumindest in einer Sendung zum ersten Mal Spiel leitet, dass man sich so ein bisschen dran klammert an Skripte und an Worte.
Ich überlege auch immer so, wie sehr will ich vermitteln, dass ich gerade improvisiere, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn die Spieler merken, mein Spielleiter improvisiert, trauen sie sich vielleicht auch mehr zu improvisieren und zu denken so, das ist alles gar nicht fest hier gerade. Das
Problem
ist, alles,
du bist so gut, dass ich bei Tabor manchmal dachte, das improvisiert er jetzt nicht. Ne?
Ja, das
ist geschrieben. Ne?
Aber eigentlich hätte ich ja auch gern, dass auch, weil es ist ja eine wahnsinnige Spielwiese, wenn einfach alles offen ist und man einfach sagen kann so, das kostet so viel und hier gibt es dieses Artefakt, das hat den Effekt und hier gibt es die Stadt und die Legende von das. Das kann man sich alles ausdenken, dass die Spieler da auch mit reinkommen, wenn die merken, das ist alles nur improvisiert. Aber auf der anderen Seite, wenn man zu sehr merkt, alles improvisiert, dann zählt auch gar nichts mehr und dann ist alles egal. Du denkst dich, warum soll ich jetzt da hinlaufen? Das hast du dir gerade ausgedacht. Also, das ist schon eine feine Linie,
die man da. Wäre das für dich so eine Art Schlusswort, wenn du jetzt zusammenfassen müsstest, wie du denkst, dass dein Spielstil ist? Ist denn Impro, weil in meiner Wahrnehmung war das immer Improvisation, weil wir müssen so langsam zum Ende kommen, glaube ich, zeitlich. wenn du jetzt, das ist natürlich auch hart auf den Punkt so, fass mal deinen Spielstil zusammen. Und ich glaube, es ist viel interessanter, wenn wir alle den Spielstil der anderen zusammenfassen.
Oh, oh, das
ist interessant. Weil wir haben am Anfang gesagt, dass wir alle die Freiheit haben, dass wir sagen, okay, es gibt einen anderen Spielstil. Wie ist das in unserer Wahrnehmung? Und für mich ist, wenn es um dich geht, immer war so das Ding, dass ich am Anfang sofort Respekt vor dieser Improvisation hatte. Ich habe das gesehen und gedacht, ey, jeder, der ins Forum hackt, dass das blöd ist, weil man dieser Story nicht so folgen kann, dachte ich, Alter, ihr rafft nicht, was für Gold hier gerade entsteht. Ich habe das erste Mal gesehen und gedacht, ey, das ist der nächste logische Schritt für mich so. An einen Punkt kommen, wo man so viel Sicherheit und technisches Know-how entwickelt hat, dass man das freier machen kann. Und dann, wie gesagt, als ich deine das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, ey, ich muss auch wirklich einfach mal sagen können, hier sitzen andere Leute mit am Tisch, die sind nicht blöde und das ist nicht alles meine Verantwortung, das zu schreiben. Ich muss denen den Freiraum geben, gut zu sein und zu werden. Und das ist für mich so der Springer an deinem Stil, dass du so gut vorbereitet bist, dass die anderen sich frei genug fühlen, dass sie sagen, puh, hier kann eh nichts passieren. Ich kann nicht über Bord fallen und ertrinken. Steffen, wir hatten ein Seil dabei und einen Rettungsring.
Ja, das ist auch wirklich, also wir haben ja auch alle schon untereinander gespielt. Mhm. So, und da kann man schon sagen, bei Steffen, echt, du strahlst eine wahnsinnige Sicherheit aus, was das angeht.
Ja, schön.
Aber auch, wo du das Gefühl hast, so, ich kann hier auch was bewirken, aber die Verantwortung ruht nicht komplett auf mir. So.
Ja, ja.
Ich fühle mich gut aufgehoben. Ich fühle mich wirklich wie in festen Armen. Ich kann ein bisschen wackeln und ein bisschen zappeln, aber ich kann nicht runterfallen. So. Das ist wie so ein guter Vater.
Ich finde bei dir tatsächlich das Spannendste bei dir, Florentin, ist vielleicht auch die Charaktere. Ich finde, die sind extrem lebendig. Das ist etwas, wo ich immer persönlich sehr mit mir hader, wo ich immer denke so, okay, was macht einen lebendigen Charakter aus? Und bei dir fühlen die sich alle sehr, sehr lebendig an und es sind alle Charaktere, wo man sagt, ah ja, das war ja der und der. Mhm. Das ist nicht nur von dem Sprachduktus her, sondern auch von anderen Inhalten. Ja,
die existieren.
Weil die existieren, genau. Und bei dir, Hauke, finde ich es extrem faszinierend, dass du es halt immer schaffst, einmal mit den vier wirklich zu arbeiten.
Das ist so geil,
es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid, wie gesagt, ich habe ja die eine Runde mit den Kollegen Hand of Blood und Mischbaum und Revi gemacht und so weiter. Das sind super nette Leute. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Die waren
so
privat.
Fangen wir gut, super nett. Die sind alle nett.
Aber ich möchte keine ewig lange Pen and Paper Runde mit denen machen. Ich war danach wirklich fertig, wirklich nervlich am Ende. Und das muss nicht sein. Also die waren wirklich super nett und wenn man aber dann so eine intensive Runde hat mit Leuten, die halt auch sehr laut sind, die irgendwie sehr outgoing sind, die auch den Plot richtig voranbringen und so weiter, ist man danach einfach, war ich zumindest, völlig im Eimer. Ich wollte danach nichts mehr sehen und wollte einfach nur nach Hause und schlafen. Und dass du das so lange durchhältst, Respekt, hätte ich nicht gedacht.
Ich muss aber auch sagen, ich finde, Hauke, bei dir die Welten einfach krass. Diese vielen unterschiedlichen Welten, die du schon gebaut hast, wo man einfach das Gefühl hat, ab der ersten Minute stehen die und die sind da. Und auch wenn es wahrscheinlich nicht immer so ist.
Ja, es ist tatsächlich mehr so, als ich manchmal zeige, weil ich Angst habe, dass Menschen sehen, also mein Anspruch ist mal noch mehr. Mm. So Project Pilos war, glaube ich, wirklich nur ein oder zwei Abende. Alter, dafür habe ich 40 Seiten Plot geschrieben für diese Welt. Ja. So wie das alles kam.
Und ich sehe dich da wirklich so ein bisschen auch als Innovator, wo man sich immer denkt, okay, was kommt die nächste Idee, was Pen and Paper sein kann, in welcher Welt, wie es funktionieren kann, was die Idee ist, was die Grundstruktur vom Plot her ist. Und das ist schon echt krass. Und ich glaube, du motivierst auch uns und alle da auch irgendwie nochmal drüber nachzudenken, was kann als nächstes kommen, wie kann man das nochmal ein Stück weiter treiben. Du hast ja auch super viele Sachen gemacht mit den Interaktionen und so, das Sachen, die ich persönlich nicht mag, aber wo man immer denkt, so, okay, geil, da gibt's jemanden.
Ja. Das war auch ausprobieren.
Ja, absolut. Und das ist super wichtig, weil ich glaube, man kann gerade auch in so einem Hobby, das einfach seit Dutzenden Jahren gibt und wo auch so viel irgendwie konservative Leute mit drin sind, die immer sagen, dazu gehört das, so muss das sein, ist es super wichtig, so eine innovative Kraft zu sehen, die auch mal neue Sachen ausprobiert, auch mal scheitert, irgendwie so auch auf Space oder
hey,
so.
Voll, das tat mir richtig gut, dass das schief ging.
Nee, absolut. Aber wo man auch einfach sagt, so geil, danke, dass es jemand macht. Ich will es nicht gemacht haben. Ja. Danke, dass es jemand macht.
Um Space, einfach mal zu sagen, ich will es nicht gemacht haben.
Aber danke,
ich sehe das auch so.
Aber man einfach weiß so, okay, das hat mal jemand probiert und geil und danke, dass du diesen globalen Erfahrungsschatz, was Pen and Paper sein kann, dieses Experiment mit zugereicht hast. Von daher, also richtig als großen Innovator, der da immer wieder neue tolle Ideen
hat. So die Grenzen immer weiter nach außen verschiebt, indem wir uns dann wiederum
ja, wir müssen sie wieder neu erfinden.
Ich glaube, ich finde das ehrlich gesagt ganz schön, auch so als letzten Appell an Leute, die Pen and Paper schön finden, zu sagen, ey, Innovation ist in so einem kleinen Raum so schön, dass man diese Freiheit hat. Und keine Ahnung, wie du schon bei Space, ey, ich hätte das eine Million Mal besser vorbereiten können. Ich habe das Ding richtig in den Sand gesetzt. So. Das war mein Ding und ich habe das nicht gut gemacht. Und ich finde halt ganz wichtig, dass man merkt, ey, dadurch geht die Welt auch nicht unter. Und auf mir lastet mehr Verantwortung als auf dir zu Hause, so für dein Pen and Paper. Und das ist cool.
Und ist es besser, mit einer neuen, bahnbrechenden Idee zu scheitern, ja, als einfach dann irgendwie immer dasselbe zu machen und irgendwann einfach zu hören, ja, irgendwie.
Ja, biet deinen Spielerinnen was an und wenn das nicht cool war, dann sind die nicht mehr auf einmal dein, nicht deine Freunde, sondern die sagen, ey, coole Idee, nächstes Mal ist wieder noch geiler. Ja,
absolut.
Ja, so ist es.
Ja?
Ja, das ist ein schönes Schlusswort, oder?
Ne? Schönes Schlusswort. Tolles Hobby, Pen and Paper. Wir freuen uns natürlich alle auf Ultracore heute Abend.
Ach, das, ach.
Ist wahrscheinlich schon vorbei, wenn es gelaufen ist, aber ja, ansonsten hat mich sehr gefreut, dich mal wieder live zu sehen.
Ja, schön, dass ihr reden. Zeit hattet.
Ja, freuen uns auch. Ansonsten vielen Dank, Steffen, und Dank, ich hoffe, wir sehen noch viel von uns. Und vielleicht noch neue Spielleiter, die sich hier auftun, und wir versuchen es immer weiter auszubauen und immer größer das Spektrum zu erweitern.
Ist noch ein Mikro, Platz.
Hier, hier könntet ihr sitzen.
Hier könntest du sitzen.
Ja. Haut rein, macht's gut, viel Spaß mit Pen and Paper. Ciao.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/almostdaily.